Moin Moin aus Hamburg, es ist wieder Dienstag, heute ist der 13. August 2019 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, heute mit euren beiden Bruchpiloten. Mein Name ist Frank Wechsel.
Ja, und ich bin Simon Müller.
Und ja, wir sind die Bruchpiloten des letzten Wochenendes.
Ja, erst Bestzeit, dann Auszeit.
Oh wei.
Lässt sich bei mir so zusammenfassen. Ja, ich bin am Freitagabend erst die ersten 10.000 Meter meines Lebens gelaufen. Auf der Bahn, hier in Hamburg bei der Nacht der Zehner. 25 Runden im Kreis, grandiose Veranstaltung. Sollte eigentlich dann der Auftakt von einem Trainingswochenende sein, was dann sehr rennlastig gewesen wäre, weil ich noch geplant habe, am Sonntag bei der Sprint DM in Bremen an den Start zu gehen. Und habe mich dann am Samstag aber mit dem Rad hingelegt, als es so geschüttet hat. Je nachdem, wo die Leute zuhören, können sie es entweder nachvollziehen oder nicht.
Also ich kenne nur den Teil. Von dem Lauf weiß ich nicht. Was bist du denn gelaufen?
31,33.
31,33 auf ja. 10.000 auf der Bahn. Ja. Boah, Respekt.
Ja, danke. Das war eine sehr gut besetzte Veranstaltung. Ich bin insgesamt Sechster geworden und Vierter bei denen. Es waren noch gleichzeitig 10.000 Meter Bahnmeisterschaften zusammengelegt von den Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg, also beide zusammen. Ja, es war echt richtig gut. Also ich habe dafür irgendwie, wie gesagt, nicht rausgenommen, nicht getapert. Das sollte eigentlich jetzt alles nur noch so für Nizza mit ins Training eingebunden werden, aber ja, Satz mit X.
Läufst du da mit Spikes?
Nee. Also das kann ich mir, dann wär das mit den Tagen danach auch noch ein zweites Rennen, zwei Tage später gelaufen, dann wären meine Waden viel zu sehr mitgenommen und mach ich auch im Training zu wenig.
Ja. Aber der tragischere Teil kam danach, das Radfahren.
Ja, genau. Einen Tag später hat es ja hier im Norden so geschüttet und Straßen dann, also beziehungsweise es sah richtig gut aus, blauer Himmel und ich bin ja bekennender Rollefahrer, aber dachte dann, es ist echt so gutes Wetter, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, irgendwie fahre einfach locker durch die Gegend und da hat es mich mal gepackt, in der Natur sein zu wollen und das war ein großer Fehler. Hat dann geschüttet und Straßen nass und dann auch noch, wie man das so kennt, wenn manchmal in so, ja, ich will nicht sagen, ist ja nicht Wald, aber in so ländlichen Teilen dann von den Bäumen auch noch Blätter und so da liegen, dann wird es halt richtig rutschig in den Kurven und ich bin echt vorsichtig gefahren und mir war das auch bewusst, aber ja, manchmal kann man nichts machen, mit dem Rad dann weggerutscht, nach 3 Stunden, 2 Kilometer von zu Hause entfernt, richtig bitter, Lenker gebrochen, bei mir an der Hüfte, ja, relativ viel Haut ab, an einer Stelle auch ein bisschen schön was rausgeholt, das ist jetzt auch der Grund, warum ich ziemlich humpel, also deswegen seit Samstag dann auch nichts mehr gemacht. Ich dachte am Anfang, das ist vielleicht ein bisschen schneller vorbei, aber es war in der Hüfte jetzt doch tiefer, als ich dachte. Also heute werde ich auch nichts machen können, wahrscheinlich morgen auch gar nichts, vielleicht wenn ich Glück habe und das irgendwie gut heilt, kann ich dann wieder locker anfangen, aber das war jetzt so das Letzte, was ich direkt in der Nizza-Vorbereitung wollte, aber ja, eine Vorbereitung läuft ja bekanntlich nie so, wie man sich's wünscht und wenn ich schon umfalle mit dem Rad, mit allem, was dazugehört jetzt, auch wenn Material kaputt und Haut weg, ich hätte auch fallen können und mir einen Arm brechen können. Dann
schon dein zweites böses Auer auf dem Rad dieses Jahr auf Mallorca, das war auch dieses Frühjahr, ne?
Ja. Es ist irgendwie echt bitter, weil von 10 Fahrten mache ich eine draußen und dafür erwischt es mich wirklich relativ oft. Also ich habe es ja jetzt auch schon spaßeshalber auch zu dir schon gesagt, mir soll es einfach nicht vergönnt sein, Radfahren als Genusssport zu machen. Ich soll wohl eher Leistungssport machen und zu Hause auf der Rolle die Wand angucken und mir da echt ein einschenken, als draußen die Natur zu genießen. Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen blöd, weil das nimmt einem dann auch so ein bisschen die letzte Lust und wieder auch so ein bisschen noch mehr Respekt vor, wenn man doch mal in eine Situation kommt, wo man Risiko gehen könnte. Mhm. Das war jetzt wirklich überhaupt nicht so eine Situation. Es war super weit draußen auf dem Land. Es war kein Verkehr. Ich bin langsam gefahren, langsam um die Kurve. Es war einfach mega rutschig. Ja, und dann geht das halt relativ schnell. Mhm. Ja, aber du bist auch
schmerzhaft. Ja, bei mir war es aber eher lustig statt schmerzhaft. Ja, ich bin ja ein bekennender Freund des Plyometrie-Trainings. Ja, also ich mache wenig Lauf-ABC und so. Ich hasse auch Schwimmtrainingsübungen, ein ganz anderes Schwimmtechnikübungen, ganz anderes Thema. Aber Sprünge beim Laufen finde ich richtig gut. Und wir haben auch schon mal ein Buch dazu gemacht. Und hier die Kollegen von der Triathlon Crew Cologne, die haben nochmal einen Film gemacht die letzten Tage. Und da habe ich mich dann inspiriert gefühlt. Wir sind erstmal als Familie gelaufen am Samstag, alle vier. Das heißt, der Kleine mit dem Rad, der macht keine Lust. Aber wir sind gelaufen und haben dahinter gesprungen. Irgendwie war das nicht mein Tag, das muss furchtbar ausgesehen haben. Der Kleine meinte nur irgendwann, das sieht bei Mama aber anders aus, Papa. Na, also ich habe mich furchtbar doof angestellt und ich habe dann, ich habe nicht so einen richtigen Sprungkasten, aber wir haben so einen Ikea-Tritt. Der hat aber irgendwie mit meiner Kraftentwicklung nicht mithalten können, sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr, sehr positiv ausgedrückt. Ja,
also es ist zum Glück nicht beim Aufsteigen passiert, sondern beim Abspringen. Okay. Da war so viel Energie hinter, dass das Ding einfach mit einem lauten Knall in 1000 Stücke zerbröselt ist. Ja.
Ja, jetzt nur Materialschaden.
Nur Materialschaden, ne?
Das, ja.
Aber deine Saison läuft ja noch, meine läuft schon wieder. Ich bin seit gestern, sage ich jetzt, offiziell im Training.
Ich bin seit vorgestern offiziell aus dem Training.
Aber dein Saisonhöhepunkt kommt ja noch. Meiner ist ja erst nächstes Jahr wieder der nächste Triathlon überhaupt. Ist ja immer noch nicht offiziell. Ich werde das, glaube ich, die nächsten Tage mal verkünden. Aber
ich wollte gerade schon wieder starten, das versuchen dir zu entlocken, aber du scheinst einen genauen Zeitplan zu verfolgen. Den möchte ich dann auch nicht durcheinander bringen.
Zumindest habe ich den gestrigen Tag als offiziellen Trainingsbeginn definiert. Easy erstmal angefangen. Wir sind morgens mit dem Rad zur Arbeit gefahren und dann gestern Abend zum Schwimmtraining gegangen. Es war auch das erste Vereinstraining nach den Sommerferien. Es war ganz lustig. Ich habe nämlich so zum Abschluss der Übergangsperiode, das tue ich relativ selten, am Sonntagabend mit meiner Frau nochmal einen Film geguckt. Monsieur Claude und seine Töchter. Kennst du den?
Ja, erster oder zweiter Teil?
Erster Teil.
Ja, zweites, glaube ich, jetzt im Kino, deswegen.
Ja. Also, grandioser Film, geht sehr viel um Toleranz unter den Religionen und so weiter. Grandios gemacht und da spielt ein Afrikaner mit, der immer gesagt hat, wenn diese Franzosen mit irgendwelchen rassistischen Sprüchen kommen, dann hau ich denen auf den Kopf. Ne? Und ich sag gestern Abend vom Schwimmtraining zu meiner Frau noch so, lass uns mal hingehen, aber wenn da irgendein Trainer meint, an meiner Rückentechnik rummäkeln zu müssen, dann hau ich denen auf den Kopf. Ja, wie es dann so kam, es wurde auf den Rücken geschoben. Ja. Und meine Frau und ich haben uns immer nur wissend angegrinst. Lieber Arne, wenn du das hörst, du wirst aus mir keinen Rückenschwimmer mehr machen. Ja, begreif es endlich.
Also so schöne Sachen auch gemacht, wie Rückenabschlagschwimmen und
ja,
so.
Ja, ich höre mich auch deswegen so ein bisschen nasal an, weil ich wieder das ganze Becken einmal durchgeflutet habe. Oh. Ne, also ja, Rückenabschlag oder Rückenbein, es ist einfach. Und dann, wir waren glaube ich 9 Leute auf der Bahn. Ja, das heißt, es ist auch relativ wellig da gewesen. Zumal 2 Bahnen weiter die DLRG da trainiert.
Ja, also. Mir fällt gerade auf, ich hatte einmal ein Aha-Erlebnis, weil ich auch immer, wenn wir Rückenabschlag schwimmen mussten, bin ich quasi jedes Mal ertrunken. Mhm. Und mir ging es dann ein bisschen besser, als ich dann gesehen habe bei der Swim Arena Academy,
hieß das ja, glaube ich. Arena Online Swim Academy, ja.
Genau, gab es ein Video, wie eine Profischwimmerin dann das auch gemacht hat und ich dann gesehen habe, okay, die taucht wenigstens auch bei jedem Mal Rückenabschlag so ein bisschen mit dem Kopf unter. Also auch die schafft es nicht komplett sauber, gerade da zu liegen und das auszuführen. Ja. Da habe ich mich ein bisschen besser gefühlt, auch wenn das bei mir natürlich nicht ansatzweise so aussieht, aber davor dachte ich auch nur, das kann nicht stimmen, was ich hier mache, das ist ganz schlimme Übung.
Ja. Aber um das noch abzurunden, das gemeinsame Schwimmtraining ist immer unsere Sportauszeit von meiner Frau und mir. Da haben wir immer einen Babysitter und die sagte gestern, dass die Kinder ihr gesagt haben, kann sein, dass wir uns jetzt ganz lange nicht sehen, weil Papa will dem Trainer auf den Kopf hauen. Also, ich bin wieder dabei, die Laune ist gut,
ist gut
und
so.
Die Form noch nicht.
Sehen wir dich jetzt auch häufiger mit uns in der Mittagspause laufen?
Ja, vorher steht noch Gewichtsoptimierung an, aber...
Ja, wir haben ja hier eine Bahn hier um die Ecke, da kann dann jeder sein Tempo laufen. Ich war mit Nils...
Es gibt hier eine Bahn?
Ja, das mit Nils letzte Woche das erste Mal in der Mittagspause da. Hab ihn dann auch angefangen, bei meinem lockeren Laufen ein bisschen zu pacen. Er ist dann Intervalle auf der Bahn gelaufen. Und wir verfolgen ja alle irgendwie sportliche Ziele gerade. Also ich jetzt erstmal bis Nizza, aber ich höre ja auch danach nicht auf mit Sport. Nils will ja auf Hawaii beim Pathrun über 5 Kilometer trotz der Bedingungen und der Strecke unter 20 Minuten laufen. Dafür trainiert er gerade. Ja. Du hast auch wieder gestartet. Wir haben eigentlich dann das perfekte Mittagspausenlauf gespannt.
Apropos Hawaii, wir treten ja noch direkt gegeneinander an. Also beim Laufen ist das kein Duell, weil das ist vorher entschieden. Aber wir schwimmen noch gegeneinander.
Ja, das könnte auch tatsächlich sogar spannend werden.
Das könnte spannend werden. Also, wir sind mit, wie viele Leute sind wir inzwischen gemeldet? 3 aus unserem Team, ne?
4.
4?
Oder nicht? Nee, Peter, du und ich. Aber Silke will doch...
Ja, Silke hadert noch, ja, die hat Angst vor großen Fischen. Ja,
ich auch.
Ich habe Angst vor ihr, also von daher... ich meine, Peter will da und die... Jetzt, Peter, du würdest es nie offiziell sagen, aber du willst auch nicht unter die Top 10 da auf Hawaii, ne?
Boah, ne, ja. Das wird, glaube ich, schwierig.
Also Peter, der ist, ich glaube, seine Bestzeit auf 100 ist 56 Sekunden, aber der wird auch nicht langsamer, wenn er länger schwimmt.
Oh ja, okay, wenn das wäre dann eine Ansage. Aber ich meine, du musst ja wirklich sehen, ich glaube, also 15 bis 20 Profi-Starter sind ja echt immer dabei.
Ja, also setzen wir gleich den ersten Link auf die Seite. Huala Swim heißt das Ganze, eine Woche vor dem Ironman Hawaii. Wer da vor Ort ist, sei es als Starter oder als Zuschauer oder als Medienkollege, wir sind da, wir sind gemeldet. 3,8 Kilometer auf der Originalstrecke des Ironman Hawaii. Eine Woche vorher, um 7 Uhr morgens geht's los. Und wie gesagt, Simon, Peter und ich, wir sind auf jeden Fall schon mal gemeldet. Nils werden wir nicht dazu bewegen können, Markus schon gar nicht. Aber Silke, das schaffen wir schon noch.
Ja, das große Highlight ist dann einen Tag später beim Pathrun.
Ja. Apropos Hawaii, anstatt eines Präsenters möchten wir euch auf eine Veranstaltung hinweisen. Und zwar findet der Ironman auf Hawaii nicht nur in Kailua Kona statt, sondern auch hier in Hamburg. Wir machen ja schon seit ein paar Jahren die lange Hawaii-Nacht. Das haben wir immer hier in Kooperation mit unserem Mitbewohner Steps gemacht, in unseren Akademieräumen. Jetzt das Bikefitting-Labor von Steps haben wir uns zusammen, das heißt, ich war nie da, ich war immer woanders, die lange Hawaii-Nacht angeschaut, die Live-Übertragung mit ganz vielen Aktionen rundherum. Das war immer begrenzt auf 50 Leute, war immer ausverkauft und in diesem Jahr gehen wir einen Schritt weiter. Das Ganze findet nämlich in der Kaifu Lodge statt. Die Kaifu Lodge ist, ja, kann man sagen, das Hamburger Triathlon Fitnessstudio schlechthin. Es gibt auch ein Kaifu Triathlon Team und da wird mit vielen kulinarischen und kulturellen Leckerbissen, sag ich mal, die lange Hawaii-Nacht zelebriert. Das heißt, das Rennen wird live übertragen. Es geht schon früh morgens los. Also man kann, wenn man sich für diese lange Hawaii-Nacht anmeldet, den ganzen Tag dort trainieren. Es gibt ein paar konkrete Trainingsangebote. Das steht auch alles in unserer nächsten Ausgabe drin. Das werden wir auch nochmal im Web ausführlicher erläutern.
Gibt auch schon zwei Veranstaltungen davon auf Facebook angelegt. Wer da direkt mal gucken will, also haben wir auch schon dort, ist da auch schon zu finden.
Auch ein Link in den Shownotes wert. Es gibt auch eine Menge zu gewinnen und zwar zum Beispiel einen Startplatz für den Ironman, nicht Hawaii, aber in Hamburg 2020 im nächsten Jahr, 21. Juni. Ein Startplatz wird während der langen Hawaii-Nacht von uns, von Steps und von der Kaifu Lodge verlost. Stubbs wirft ein Bikefitting in den großen Verlosungstopf. Und Hannes Hawaitus ist auch noch dabei. Da gibt es einen Gutschein für ein Trainingscamp zu gewinnen, einen Freistart beim Allgäu-Triathlon, der jetzt am nächsten Wochenende stattfindet, also dann eben auch fürs Jahr 2020. Und noch eine ganze Menge weiterer Aktionen. Ja, ich kann wieder nicht dabei sein, aber ich grüße dann aus der Ferne. Und einige Kollegen sind mit vor Ort und ja, es wird ein großes Fest, glaube ich.
Das glaube ich auch. Ich war zweimal dabei, als es hier stattgefunden hat. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das Angebot ist ja jetzt noch ein bisschen größer. Man kann mehr Sachen selbst machen und nutzen und über mehrere Stunden. Und wenn man das nicht alleine macht, wovon ich erstmal ausgehe, dann ist das natürlich eine schöne gemeinschaftliche Sache.
Ja, so viel von uns.
Genau.
Legen wir mal los mit dem aktuellen Triathlon-Geschehen. Jan Frodeno hat wieder zugeschlagen.
Ja, in Polen. Das erste Mal am Start gewesen in Gdynia. War, glaube ich, ein bisschen erwartbar. Ne? Also sobald dann klar war, dass er nicht zu 73 WM fährt und vorher jetzt irgendwie diesen Doppelschlag in 7 Tagen macht, du hast ja gerade schon Allgäu Triathlon gesagt, es haben am Sonntag ist das Rennen, glaube ich, dann über die olympische Distanz wieder am Start und jetzt am vergangenen Sonntag dominant gewonnen, also Start-Ziel-Sieg. Das war wirklich eindrucksvoll. Ist auf dem Rad zum Beispiel auch schneller unterwegs gewesen dieses Mal als Ruben Zipunke, der in Boschütten noch schneller war, ein bisschen mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, gerade beim Laufen dann. Ja, aber ja, hat Jan, glaube ich, echt mal gezeigt, dass da auch auf dem Rad momentan richtig was geht. Beim Laufen hat er dann sogar, also um das vielleicht das Podium einmal komplett zu machen, Jan Frodeno auf 1, Maurice Clavel 2., auch starke Leistung, Micky Tarkholt aus Dänemark 3. Und Frodo ist nicht mal eine Minute schneller gelaufen als Maurice. Das lässt auch, glaube ich, ein bisschen darauf schließen, dass er nicht musste. Also ich glaube, wenn er will jetzt und in Topform ist und alles rausholen müsste, so wie letztes Jahr bei der 73 WM, dann wären das vielleicht schon so 2-3 Minuten noch mehr. Aber gut, das war ja wahrscheinlich auch erstmal nur so ein Formtest und da jetzt beim Laufen, gerade wenn man nicht muss, alles bis zuletzt rauszuholen, gerade wenn man weiß, 7 Tage später steht noch ein Rennen an, dann verlängert man, glaube ich, auch nur unnötig damit die Regeneration und das ist dann auch nicht unbedingt notwendig. Also kontrolliert, dominant gewonnen, würde ich es mal nennen. Und da zumindest gab es keine großen Überraschungen. Nils Fromm halt ein bisschen enttäuschend auf Platz 9. Der hat sich sicherlich mehr vorgenommen.
Ja.
Oder hat er auch ja selbst gesagt, mehr vorgenommen und danach auch dementsprechend enttäuscht gewesen. Ja, das ist bei ihm jetzt irgendwie gerade immer so ein bisschen hoch und runter. Also Südafrika war ja dann ja eine super große Überraschung, auch für ihn selbst. Die drei Mitteldistanzen danach waren dann sehr ernüchternd. Dann beim Ironman 70.3 Astana hat er gewonnen. Jetzt wieder so ein durchwachsenes Rennen. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen, entweder geht es richtig, richtig gut, oder sitzt das Rennen komplett in Sand. Aber auch für ihn ist ja Hawaii erstmal das große Ziel. Und ja, kann man, glaube ich, gespannt sein, was für einen Tag er da erwischt.
Ja, ja. Wie gesagt, am Wochenende wieder am Start. Jan Frodeno im Allgäu auf der Kurzdistanz.
Genau, ja.
Ja.
Und bringt seine beiden Trainingspartner mit. Nick Kerstelein, der auch jetzt in Polen in Gdynia am Start war. Und was viel interessanter ist, glaube ich, Nan Oliveras, den vielleicht gar nicht so viele Leute kennen. Das ist ein ehemaliger Kurzdistanzler. Und sehr spannend dabei, auch auf das Risiko hin, wenn das die richtigen oder falschen Personen hören, dass das dann in Zukunft nicht mehr so ist. Da kann man bei Strava immer sehen, was Jan Frodeno trainiert.
Ja.
Die laufen häufig Intervalle zusammen, auch auf der Bahn. Und da gibt es immer gemeinsame Bilder. Also ich kann das ja so erzählen, weil da gibt es auch hunderte von Kudos. Also da bin ich jetzt nicht der Erste, der dahinter gekommen ist. Das ist auch kein Geheimnis. Aber das sind dann die Einheiten, wo man auch weiß, die laufen die auch wirklich komplett zusammen durch. Und kann man mal sehen, was Jan Frodeno trainiert und wie schnell.
Ah.
Das ist teilweise wirklich interessant. So echt lange Bahneinheiten und mal längere Intervalle, kürzere, kann man schon vieles angucken. Also der macht da, glaube ich, aber die Mitteldistanz. Unter anderem gegen aus deutscher Sicht Frederik Funk, Sebastian Neef, Roman Deisenhofer, Jan Frodeno, olympische Distanz dieses Mal.
Hat grandioses schon. Starterfeld.
Ja, also das, da kann man, glaube ich, echt nicht sagen. Ich bin da auch, wer war es noch? Alessandro De Gasperi war noch am Start über die Mitteldistanz. Also da sind einige wirklich dabei. Und ja, für Jan Frodeno wird das, glaube ich, eine relativ ungefährdete Sache. Nutze es sicherlich irgendwie so ein bisschen als noch zweiter Formtest, / Trainingseinheit und wahrscheinlich auch ein bisschen, um die Atmosphäre zu genießen.
Ja, die ist ja großartig da. Ich war ja im vergangenen Jahr am Start, wie dieses Jahr in Rot auch mit Kameras. Den Film habe ich am Wochenende nochmal auf unseren YouTube-Kanal gestellt. Den verlinken wir auch nochmal unten drunter.
Genau.
Für alle, die sich aufs Wochenende freuen. Ich mache mir hier gerade die Notiz. Das kommt dann unten in die Shownotes.
Das ist ein sehr schönes Format. Wir sehen es ja, wie es ankommt. Da kommen immer wieder die Forderungen, das regelmäßig
Das setzt mich unter Druck. Ja, wie war das noch mit 2020? Ja, ich werde es die Tage erzählen.
ja, das ist für dich gerade so ein bisschen schwierig, weil die Vorhaben, die du sportlich verfolgst, lassen sich, glaube ich, nicht mit Kameras umsetzen.
Ja, also gut möglich.
Ja, schauen wir mal.
Mal gucken. Ich werde sicher Rennen finden, wo ich die Kamera starte.
Ja, das dann als entspannte, lange, lockere Trainingseinheit.
Beim Hoala Swim werde ich dann deinen Zieleinlauf filmen.
Boah. Das ist fies, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, ich werde jetzt so viel schwimmen, dass ich dir für den Kommentar heimzahlen werde, aber ich bin gerade noch ein paar Tage davon entfernt, wieder ins Wasser zu können.
Von daher. Ja.
Mal sehen. Ich glaube, wie ist denn unsere Bilanz bisher?
Beim Hoala-Swim?
Nee, beim Schwimmen generell hinweg. 2:0 für mich, oder?
Ich erinnere mich, dass es mich tierisch gefuchst hat, dass mir jemand mit Nasenklammer weggeschwommen ist.
Es wird dir beim Hoala-Swim auch passieren, wenn ich es nicht schaffe, weil ich glaube, Andi Böcherer ist auch dabei.
Ja, okay.
Auch mit Nasenklammer. Ich glaube, die kriegst du nicht. Ich glaube, bisher 2:0 für mich, oder?
Waren das die beiden Mitteldistanzen in Lübeck?
Ich glaube schon.
Ja, dann 2:0 für dich. Ja, ich bin wieder im Training.
Ja, ich weiß. Ich habe auch da.
Ja, bei dir ist das mitten in der Offseason.
No, wer weiß.
Wer weiß. Ja, aber zurück zum Renngeschehen. Wir waren mitten in Gdynia, bevor wir ins Allgäu geflogen sind. Fliegen wir zurück nach Polen.
Genau, und noch zum Frauenrennen.
Ja.
Amelia Watkinson. Wir haben, ich glaube, ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, dementsprechend mit fast 9 Minuten Vorsprung. Also ganz schön ordentlich. Vollisa Hüttaler und Susie Cheatham Aus deutscher Sicht war ein bisschen schade, dass wir 3 deutsche Athletinnen angekündigt haben im Vorbericht, davon aber keine einzige an den Start gegangen ist. War dann auch die Nachfrage so nach dem Motto, wo waren denn die deutschen Frauen, von denen ihr berichtet habt? Ja, die waren halt tatsächlich alle nicht da. Also ja, haben wir ja immer mal wieder, dass man das dann vorher nicht weiß und dann irgendwas entweder das kurzfristig verhindert oder man da die Einblicke nicht hat. Also in dem Fall keine deutsche Beteiligung letztendlich gewesen, obwohl sie auf der Startliste stand. Genau, so viel zu dem wahrscheinlich aus deutscher Sicht auch interessantesten Rennen am vergangenen Wochenende.
Ja, ansonsten wurde noch auf den Philippinen auf der Ironman 73 Distanz Sport getrieben.
Genau, jemand, den man sicherlich auch kennt, Tim Reed hat gewonnen zum vierten Mal. Bei einem tierisch heißen Rennen, also da war es tatsächlich so, dass er den Halbmarathon am Ende in 1:26 gelaufen ist und es trotzdem noch gereicht hat. Ui. Allerdings mit nur einer knappen Minute Vorsprung, nachdem er mit 6 Minuten Vorsprung vom Rad gestiegen ist. Ja, also ungewöhnlich, ist ja ein ziemlich starker Läufer. Man erinnert sich, glaube ich, also an die Bilder 2016 von der Ironman 73 WM, die er in der Heimat in Mululaba gewonnen hat, vor Sebastian Kienle mit einer unglaublich starken Laufzeit.
Sein großer Tag war das,
ja. Ja, genau. Und eigentlich nicht so bekannt für schnelle Radfahren, hat da aber in der Hitze alles mal riskiert und ist 6 Minuten schneller gefahren als die Spitzengruppe. 2:06, die Verfolger 2:12. Ja, dementsprechend hat er halt auch beim Halbmarathon bezahlt. Hat aber dann noch gereicht. 2. Mike Phillips und 3. Tim van Berke. Terenzo Bozzone wieder ins Renngeschehen eingestiegen, 5. geworden. Waren aber auch echt, wie schon gesagt, harte klimatische Bedingungen. Also sehr heiß und sehr schwül, was jetzt auch schon eine gute Überleitung wäre zu den Rennen, die ab übermorgen stattfinden, zum Olympischen Testevent. Aber da kommen wir gleich noch zu. Bei den Frauen Caroline Steffen gewonnen, nachdem sie ja hier in Hamburg vor ein paar Wochen noch eine Langdistanz gemacht hat und gar nicht so zufrieden war. Ja, vor der Australierin Dimity Lee Duke und ebenfalls Australierin auf Platz 3, Courtney Jafillian. Ja, so viel dazu. Um das Rennwochenende dann vielleicht komplett einmal abzuschließen, haben wir noch den Icon Nordhausen im Harz.
Mit den gleichen Namen ganz oben in der Ergebnisliste.
Ja, genau. Gab es einen Doppel von Flerkensieg. Den ersten, glaube ich, jetzt, ne? Müsste es gewesen sein eigentlich.
Gut möglich. Passiert also, ja auch selten, ne? Ich erinnere mich an die Leders.
Ja. Aber ich überlege gerade. Ja, müsste es seitdem sie verheiratet sind und auch per nicht mehr Per Bittner, sondern Per von Flerken heißt. Genau, gewonnen, fangen wir mit den Männern an. Per van Flerken als einziger Athlet unter 4 Stunden, 3 Stunden 59, 24 Sekunden. Ist, glaube ich, seit 6 Jahren oder vor 6 Jahren bei der Premiere 2013 mal Zweiter geworden, hatte dann noch so ein bisschen eine Rechnung offen, das Rennen jetzt gewonnen. Vor Philipp Mock, der Vize-Deutscher Meister auch hier in Hamburg geworden ist über die Langdistanz und Peter Seidel, der den Icon Nordhausen auch schon gewonnen hat. Und ja, bei den Frauen dann Yvonne van Flerken mit gut 4,5 Minuten Vorsprung vor der Dresdner Bundesliga-Starterin Pauline Neidl und vor Marie-Louise Klietz, die ja dann doch schon knapp 13 Minuten hinter der Zweitplatzierten kam. Genau, was dann auch noch da war, das können wir auch nochmal verlinken im Ticker vom Wochenende mit allen Ergebnissen. Wie ich schon bereits angedeutet habe, es waren deutsche Sprintmeisterschaften für die Age-Grouper. Da haben wir auch nochmal aufgelistet in 29 Altersklassen insgesamt, Männer und Frauen, wie die neuen deutschen Meister heißen, auch da zu finden. Genau, das war es vom Renngeschehen am vergangenen Wochenende.
Ja, und dann gab es gestern noch eine Langdistanz in der Schweiz und heute auch und morgen auch und das geht auch noch 20 Tage so weiter.
Genau, ja, auch am vergangenen Wochenende quasi, aber erstmal noch nicht abgeschlossen. Ja, ganz abgefahrenes Format. Swiss Ultra Triathlon, kannte ich vorher tatsächlich nicht, habe ich zum ersten Mal von gehört. Ja, 20 Langdistanzen in 20 Tagen, jeden Tag eine.
Wie viele Teilnehmer?
Und geschwommen wird im 50-Meter-Becken.
Jeden Tag auch noch die exakt gleiche Location.
Ja, klar. Du kannst nicht für. Ich habe jetzt nicht genau reingeguckt, aber ich glaube, mehr als 30, 40 Teilnehmer werden das nicht sein. Wenn überhaupt, dafür kannst du ja nichts sperren. Für 20 Tage. Das wird ja so sein, wie auch zum Beispiel jetzt in beim Triple-Ultra-Triathlon.
Ja gut, die machen dann aber das Schwimmen on block, ne? Also die machen wirklich...
Ich meinte jetzt von der Streckenabsperrung, dass die auch irgendwie 7-8 Kilometer Radrunden haben und 1,5 Kilometer Laufrunden, nur dass du das halt jeden Tag machen musst.
Das ist so ein bisschen irgendwie so täglich grüßt das Murmeltier, ja?
Also 20 Mal hintereinander.
20 Mal hintereinander. Boah.
Muss
man wollen.
Ja, vor allem witzig wäre es ja, das weiß ich jetzt nicht, aber wird man ja nach jedem Tag wahrscheinlich sehen. Also wahrscheinlich wird, oder das Format ist ja so, du machst jeden Tag eine Langdistanz und wer am Ende die geringste Gesamtzeit hat, hat gewonnen, so nach dem Motto. Wäre natürlich cool, wenn man das nicht sehen könnte, also nicht nach jedem Tag zusammenrechnen könnte, wer wo liegt, weil man dann irgendwann nach dem 10. Tag ja den Überblick verliert, wer wo irgendwann gefinisht hat.
Ja.
Das wär noch interessant. Ja, aber generell ganz abgefahrenes Format. Also das ist schon...
Ja, krass. Also ich sehe es gerade, es sind 11 Teilnehmer.
11, ja.
Und es gibt das Ganze auch über 10 Tage. Da sind es nur 9 Teilnehmer. Oh mein Gott. Ja, es gibt Resultate, wir gucken mal. Live-Tracking 2009. Nein, da waren die Tagesresultate. Live-Tracking ist jetzt nicht so spannend, glaube ich. Tagesresultat Tag 1. Ja. Hat tatsächlich ein Österreicher gewonnen in 11 Stunden 20. Okay. Jetzt gucken wir mal. Das ist ja abgefahren.
Was? Ja, das ist echt verrückt. Also, ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommt.
Und am zweiten Tag hat er gleich wieder gewonnen. Oh, da muss aber irgendwie, ja, da ist was gekürzt worden. Ach, nee, heute, das läuft gerade.
Nee, ich also, wollte sagen,
der Sieger von gestern führt schon wieder. Ja, ja, okay.
Ja, mit Live-Track, ja.
Ja, ja. Ne? Ja, muss man wollen.
Ja, das ist zu hart. Das
ja. Naja, gut. Also das läuft gerade. Aber du warst eben schon dabei, was jetzt in Kürze läuft, und zwar noch vor dem Wochenende.
Ja, wir haben wirklich jetzt ein Wochenende vor der Brust, inklusive das, was jetzt auch schon in der Woche stattfindet. Es ist wirklich total viel und es ist wirklich total spannend, weil da echt einige Sachen bei sind, die ja so ein bisschen auch noch entscheidend einmal für den Verlauf des Jahres in Bezug auf Hawaii sein werden und dann auch maßgeblich das nächste Jahr schon beeinflussen können Richtung Olympia. Womit wollen wir anfangen? Chronologisch?
Gehen wir chronologisch vor.
Dann starten
wir. Von kurz nach lang.
Genau.
Ist das Gleiche.
Ja.
Wir starten im fernen Tokio.
Ja, am Donnerstag. Also Donnerstag in deutscher Zeit, nachts um 0.30 Uhr startet das Frauenrennen.
Riecht nach Rolleneinheit.
Oh, wenn ich wieder kann bis dann, würde ich es mir tatsächlich überlegen,
okay. Einfach,
weil ich mich dann sehr freue, dass ich überhaupt wieder trainieren kann.
Ja,
ja genau, ich werde das verfolgen. Ich werde auch Rennberichte schreiben, das ist jeweils am Donnerstag und am Freitag. Start um 0.30 Uhr, am Sonntag ist Mixed Relay. Und ja, zur Erklärung, bei anderen Nationen ist es ähnlich, aber interessant sind für uns natürlich die Deutschen insofern, dass wir ja 2016 die Vollkatastrophe hatten, was die deutschen Starter angeht. Und jetzt eigentlich alle Beteiligten und Seiten wollen, dass sich das natürlich ändert und dass man möglichst viele deutsche Starter an Start bringen kann, was ja maximal 3 pro Rennen wären. Also jetzt mal Mixed Relay außen vor gelassen, 3 im Männerrennen, 3 im Frauenrennen ist ja an Athleten das Maximum, was man stellen dürfte. Und das wird so ausgewählt, dass die Leute vorgeschlagen werden. Also es gibt dann die Quotenplätze und angenommen, Deutschland hat entweder 2 Plätze über die Qualifikation des Mixed Relay und durch die Rangliste noch einen 3. Platz. Also gehen wir einfach mal davon aus, sie haben 2 oder 3 Plätze. Dann sind die Plätze, die dann zu besetzen sind, werden dann in erster Linie durch die Resultate vom Testevent jetzt besetzt. Angenommen, die Athleten belegen eine Top 12 Platzierung und befinden sich bis Ende März 2020 noch in den Top 35 des Olympia-Rankings. Wenn das gegeben ist, dann werden die Leute, also klar, wenn jetzt alle deutschen Starter in den Top 12 landen, dann ist es je nach Reihenfolge. Und ansonsten wäre das dann die erste Voraussetzung dafür, sich zu qualifizieren. Das heißt, wer jetzt da ein richtig gutes Rennen macht und ja, das dann im Nachhinein noch ein bisschen bestätigen kann durch gute Ergebnisse und sich dann auch in den Top 35 befindet, was für einige Athleten jetzt schon das Problem sein könnte, selbst wenn sie es schaffen und irgendwie Zehnter werden oder so. Aber ja, das wäre dann erstmal die beste Ausgangslage, die man überhaupt haben könnte. Von daher ist das Rennen extrem wichtig. Und auch wenn es dann heißt, jetzt es ist das Test-Event, hat das nicht wirklich einen Testcharakter, sondern es geht für echt viele Athleten darum, sich selbst hervorzutun, auch bei anderen Nationen zu bestätigen, dass sie diejenigen sind aus einem großen Athletenpool, die dann einen von den maximal drei Plätzen besetzen wollen. Und ja, was allen Leuten, die da oder allen Athleten, die da das darauf abgesehen haben, zugutekommt, ist, dass Athleten, die ihren Platz sicher haben, wie Mario Mola, Vincent Louis, Javier Gomez, da nicht am Start sind. Also die drei würden ja, denke ich mal, wenn alles normal läuft, auf jeden Fall unter den ersten zehn landen. Und ja, das sind schon mal drei Plätze mehr, die man jetzt da zu vergeben hat. Also bei den Männern extrem spannend. Aus deutscher Sicht vier Starter dabei. Jonas Schomburg, Valentin Wernz, Maximilian Schwetz und Lasse Lührs. Leider nicht Justus Nieschlag, das wäre auch noch geplant gewesen.
Die Szene haben wir letzte Woche verlinkt im Podcast.
Genau,
die du dazu geführt hat, seine C-Luxation mit Schnittwunde und allem drum und dran.
Ja.
Er ist noch nicht wieder einsatzbereit.
Genau, bitter. Ist jetzt seit zwei Tagen, irgendwie vor zwei Tagen, das erste Mal wieder locker auf dem Rad gewesen. Also, es hat dann auch ein paar Tage gedauert. Und ja, also wirklich bitter, weil man ja auch gesehen hat in Hamburg, bestes deutsches Ergebnis bei den Männern und auch sicherlich derjenige, dem aktuell am meisten zuzutrauen ist. Wenn derjenige dann fehlt, gerade weil ich ja auch gerade gesagt habe, was das bedeuten würde, wenn man da eine Top-Platzierung erzielt. Ja, die Chance verpasst er jetzt.
Ja, sehr schade.
Und ja, wird er sich selbst auch genug drüber ärgern. Nichtsdestotrotz wird das aus der Perspektive halt eine ganz spannende Sache. Also generell natürlich, wie verläuft so ein Rennen, weil auch wenn jetzt die drei genannten von mir nicht am Start sind, Alistair Brownie übrigens auch nicht, der hat ja die Ironman 73 WM als großes Saisonhighlight, gibt es genug Top-Athleten, die da sind. Und das ist natürlich auch insofern ein Fingerzeig, als dass die äußeren Bedingungen, über die jetzt schon so lange gesprochen wird, da jetzt erstmal zum Tragen kommen. Und man da sieht, wer von den richtig guten Leuten kann sich da am besten durchsetzen. Mhm. Also das wird spannend, also sowohl um die Gesamtsiege als auch um aus deutscher Sicht um die Quali-Plätze.
Ja, du erwähntest ja schon Test-Event, also für die Athleten ist es mehr als das. Test-Event ist es vor allen Dingen für die ganze Orga. Das gibt es schon seit vielen Jahren bei Olympischen Spielen, dass man eigentlich ein Jahr vorher versucht, auch möglichst am gleichen Wochentag, zu gleichen Startzeiten, das Ganze schon mal unter perfekten Bedingungen zu simulieren. Das heißt, perfekte Bedingungen heißt hochklassige Starterfelder. Und es ist tatsächlich alles, die Tribünen sind identisch aufgebaut. Die ganzen Sicherheitsprotokolle, die Zugangsberechtigung und so, das wird alles schon mal 1:1 so zelebriert, wie es dann im großen Zusammenhang der Olympischen Spiele über 16 Tage im nächsten Jahr insgesamt die Spiele werden, nennt sich das jetzt Ready Steady Tokyo. Und Triathlon ist eben ein Teil davon. Ja. Und was, glaube ich, für die Athleten am wichtigsten ist, es zu testen, ist tatsächlich das Klima. Ja, also das ist extrem. Ich habe von den Schwimmern gehört, dass die bei Freiwasserwettkämpfen 30 Grad Wassertemperatur erwarten. Das ist also eine richtige Badewanne. Und bei den Triathleten hat man auch vorgesorgt. Da gibt es Maßnahmen, um es den Athleten so erträglich wie möglich zu machen. Einige Regeländerungen tatsächlich. Das heißt, dass Coaches auch noch gefrorene Wasserflaschen bis kurz vor dem Start an die Räder packen dürfen. Dass es Sonderverpflegungsstationen gibt oder Sonderverpflegungszonen, wo individuelle gekühlte Verpflegung angereicht werden kann, dass die Athleten...
Plus noch mehr Kühlstationen, glaube ich.
Die
nicht nur dazu da, oder nochmal zusätzlich zu den Verpflegungsstationen, wo man auch kühlen kann, einfach nur Kühlungsstationen.
Genau.
Und das ist schon echt auch angebracht, wenn man das
sieht. Ja, ja. Die Athleten dürfen Kühlwesten tragen bis kurz vor dem Start. So ist es uns kommuniziert worden von der ITU. Es gibt eine spezielle Lackierung des Straßenbelags, der die Hitze nicht so reflektieren soll. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ja, wir werden sehen.
Ja, es ist echt abgefahren. Also gerade wenn man bedenkt, einige Nationen haben ja ganz bewusst schon früh mit dem Hitzetraining angefangen. Jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel. Welche Nation kommt jetzt wohl?
Die Norweger natürlich.
Ja, richtig. Ja, die machen das ja auch immer so schön öffentlich, dass man das verfolgen kann, was die machen. Aber als ich damals da war, habe ich natürlich auch gefragt, Richtung Tokio, Richtung Test-Event, was wird denn da alles gemacht? Und dann hatten wir das ja auch im Magazin und auch online, die Hitzedrohne, die sie angeschafft haben, plus das, was sie jetzt gemacht haben, sind 2 Wochen vorher jetzt schon nach Japan geflogen, haben auch mit der japanischen Nationalmannschaft zusammen Trainingslager gemacht und haben unter anderem... Ich weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall, entweder war es eine Pille oder ein Sensor, geschluckt und dann mit Körperkerntemperatur, also vorne Einheit und dann geguckt, wie sich das unter welcher Belastung verändert. Und dann auch mit Sensoren überall gemessen, also ist total, total krass. Nicht die einzige Nation, die es gemacht hat, aber da sieht man echt mal, was für ein Level an Professionalität da mittlerweile herrscht und was da alles gemacht wird für so ein vermeintliches Test-Event. Mhm. Weil es ist ja nun mal der Ernstfall und es ist der einzige Ernstfall, den es vor Tokio 2020 geben wird. In der Form, natürlich wird es im Training oft simuliert und trainiert, aber du hast es gerade schon gesagt, es ist alles wie am Wettkampftag und das wird es in der Konstellation mit dem Startfeld und der ganzen Konkurrenz und dem Rennverlauf auf der Strecke nur einmal geben und das ist jetzt und dementsprechend gut vorbereitet sind halt auch alle. Ja. Und wenn man die Anreize schafft, nochmal mit den Quali-Kriterien, dass es auch tatsächlich um etwas geht, dann ist natürlich der Reiz auch ein bisschen höher, nicht zu sagen, ja, ich gucke mir das hier mal an, wie das sonst sein könnte, sondern die müssen halt alles geben.
Ja.
Und ja, von daher, das wird wirklich spannend und so wie die Hitzevorbereitungen waren, bei den Deutschen war es jetzt so, die waren, viele von denen waren im Höhentrainingslager in St. Moritz. Ja, hat jetzt wenig Hitzeaspekt gehabt, aber du hast zum Beispiel erzählt, diesen einen Tag nach den Finals, viele von denen sind ja auch bei den Finals gestartet, auch sofort rübergeflogen, um noch wahrscheinlich sich ein bisschen das anzugucken und den Bedingungen anzupassen.
Also, ja, also die sind wirklich, haben den schnellstmöglichen Abflug aus Berlin gefunden. Die Frauen sind sonntags schon geflogen, als die Männer noch auf der Strecke waren, mehr oder weniger, und die Männer dann einen Tag später.
Ja.
Und haben also da auch entsprechend Vorlauf.
Ja, deswegen...
Ja, genau. Die kennen das so ein bisschen aus Yokohama vom ITU, war lange Weltcuprennen, WTS-Rennen. Yokohama ist ja quasi ist ja alles der Ballungsraum Tokio mit 40 Millionen Menschen, die da irgendwo leben. Es geht, glaube ich, nahtlos ineinander über und von daher ist es nicht so weit entfernt. Ich glaube, ein Riesenrad gibt es an beiden Strecken und da bin ich sehr gespannt auf die Bilder.
Ja, ich auch.
Ich werde mich auch bemühen, das live zu sehen.
Ja, ist doch eine Ansage. Ja, das wird ein komischer Tagesrhythmus jetzt, die nächsten Tage. Aber genau, so viel zum Männerrennen. Genau, um vielleicht noch ein paar Favoriten dazu nennen. Jacob Birdwistle ist dabei, Henry Schumann, Richard Murray, Dorian Connex, Leo Berger von den Franzosen. Ja, also genug Leute dabei. Jonathan Brownlee ist dabei, auch wenn er das dann nicht da ist. Genau, das wird aus der Perspektive ziemlich spannend. Und bei den Frauen fangen wir da auch vielleicht mit an mit den deutschen Starterinnen. Allen voran Laura Lindemann. Das ist sicherlich auch diejenige, die da die größten Chancen hat Richtung Top-12-Platzierung oder sogar besser. Also das ist ihr sicherlich nicht nur zuzutrauen, sondern bestimmt auch ihr eigenes Ziel und ihr eigener Anspruch. Noch dabei Caroline Pohle, Nina Eim und Lisa Tertsch. Lisa Tertsch, die ja dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche, also im Weltcuprennen hat sie einmal gegen Laura Lindemann gewonnen, aber ich glaube, sie hat kein WTS-Rennen gemacht, also ich glaube, sie ist da gar nicht gestartet, aber in der Bundesliga im Kraichgau war es, glaube ich, die schnellste Laufzeit gehabt, dann beim Sieg gegen Laura Lindemann im direkten Laufduell schnellste Laufzeit gehabt, halt mit diesem Hintergrund, den ich, glaube ich, im Podcast dann mit Marvin auch mal besprochen hatte, dass sie durch ihr Studium nur gelaufen ist und dann spontan mehr oder weniger zurück zum Triathlon gefunden hat und es ihr jetzt total zugutekommt, dass sie so eine Laufstärke hat. Ja, also das wird sicherlich spannend, wie die sich im Feld da schlägt und auch beim Laufen durchsetzen kann und natürlich über allem stehen dann, wie man die Leistung bei den Bedingungen überhaupt umsetzen kann, plus die komplexe Belastung und nicht nur das Laufen natürlich. Ja, aber auch da kann man, glaube ich, gespannt sein und sonst bei den Frauen, was sehr erwähnenswert ist, dann neben Katie Zafiris, die auch startet und jetzt alles dieses Jahr dominiert hat und damit auch total Top-Favoritin ist, ist Flora Duffy wieder dabei.
Oh,
das erste Mal seit, einem Jahr. Also nach, ich glaube sogar ein bisschen mehr als einem Jahr Pause, jetzt wieder da. Ich habe, als ich das gesehen habe, mir auch nochmal so Gedanken gemacht. Das ist ja eigentlich eine ganz krasse Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren hatten, dass eigentlich bei den Frauen es immer der Fall war, dass eine, ich sag mal, Überathletin da war. Das war lange Gwen Jurgensen, die 9 WTS-Rennen hintereinander gewonnen hat und nur jemand anderes gewonnen hat, wenn sie nicht gestartet ist, bis sie irgendwann mal geschlagen wurde. Dann Olympia Gold gewonnen und zum Marathon gewechselt. Dann war der Weg so frei für Flora Duffy, die dann immer vorher knapp Zweite hinter Gwen Jurgensen geworden ist, die dann erstmal alles dominiert hat und die meisten Rennen gewonnen hat, teilweise auch wirklich so dominant, dass sie auf dem Rad ja echt, was ja ungewöhnlich ist, weil sie so eine Radstärke hat, auf dem Rad weggefahren ist, dann als gute Läuferin Vorsprung verteidigt hat und dann echt ganz häufig der seltene Fall war, dass sie alleine auf die Laufstrecke gegangen ist und das Rennen dann einfach nach Hause gelaufen hat. Ja, und jetzt, nachdem Flora Duffy ein Jahr raus war, Katie Seferis, die gefühlt nicht zu schlagen war, auch wenn Georgia Taylor Brown dieses Jahr einmal sie im Laufen schlagen konnte. Ja, aber eigentlich ganz komisch. Bei den Rennern, bei den Männern ist eigentlich die Renndynamik immer eine ganz andere gewesen. Also natürlich häufiger mal Mario Mola da gewesen, der dann mehrere Rennen hintereinander gewonnen hat, häufig, wenn es eine Laufentscheidung war, aber immer auch mal so ein bisschen durchgemischt und auch viel mehr Überraschungssieger jetzt so rückblickend in den letzten 2-3 Jahren als bei den Frauen,
ja, was
dann immer sehr voraussehbar war, wie das wahrscheinlich laufen wird. Ja, also da kann man gespannt sein, wie sie jetzt zurückkommt, ob sie das jetzt macht, nur um dieses Gefühl für die Strecke nächstes Jahr zu haben, um sich das angucken zu können und eigentlich erstmal ohne die richtig großen Ambitionen startet, nur um es mitzunehmen, damit sie es nicht verpasst, oder ob sie schon wieder richtig angreifen kann.
Also das Rennen ist ja außenstehend aus der World Triathlon Series, hat damit nichts zu tun, da gibt es nur noch das Grand Final in Lausanne am 1. Septemberwochenende. Du wirst da sein, um zu berichten.
Genau.
Ja, also ansonsten nochmal in der Nacht zu Donnerstag und zu Freitag um 0.30 Uhr ist der Start und wer das nicht live gucken will, der findet sicher, wenn er dann aufsteht, einen Bericht bei uns auf der Seite.
Genau. Und das Mixed Relay-Rennen am Sonntag, deutsche Zeit, 1 Uhr.
Ist ja noch später.
Genau. Halbe Stunde.
Ja, so viel zu Ready Steady Tokyo, dem Testevent der Triathleten am Donnerstag und Freitag. Das nächste Rennen, über das wir berichten, was am Wochenende stattfindet, nehmen wir mal Schweden.
Genau, was suchen wir uns jetzt aus von denen, die noch übrig sind? Ja, Schweden ist auch spannend, weil das jetzt, wir sind ja vor dem Wochenende, was quasi danach bei uns wäre es dann Redaktionsschluss, dann ist es Qualifikationsschluss für die Athleten. Da ist geht dann nichts mehr für alle, die nach Hawaii wollen. Jetzt sind es die letzten Chancen am Wochenende, sind noch 3er Ironman-Rennen. Wobei man dazu sagen muss, dass der Ironman in Kopenhagen, der stattfindet, nur ein Frauenprofifeld hat. Aber in Schweden und in Kanada.
Da kam übrigens eine Frage die Tage im Netz. Warum sind manche Rennen nur für Männer, manche nur für Frauen? Man will einfach die Konkurrenzfähigkeit erhalten, glaube ich, und nicht bei allen alles möglich machen. Außerdem ist die Anzahl der Kona-Slots begrenzt.
Genau, das hast du sehr treffend analysiert. Ja. Genau, ich glaube, andere Gründe hat das auch nicht. Es geht einfach nicht, dass Ironman will, denke ich mal, eine große Anzahl von Rennen bieten, die sich ja auch in erster Linie für Age-Grouper die für Age-Grouper attraktiv sind. Und es gibt ja auch genug Rennen, die gar keine Profifelder haben, einfach aus dem Grund. Ja. Weil sonst könnte man die Slots gar nicht, sonst könnte man nicht mal einen Slot pro Rennen geben, weil es einfach zu viele Rennen wären.
Genau. Also die große Frage vor dem Wochenende ist, wir haben 18 deutsche Profis, die derzeit für Hawaii qualifiziert sind. Die Frage ist, werden es mehr? Und werden sie gegen Lionel Sanders antreten? Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Genau. Fangen wir erstmal mit Schweden an.
Ja.
Mit der Startnummer 1 steht auf der Liste Christian Hogenhaug. Da können wir uns sehr sicher sein, dass der nicht startet.
Ja.
Sieht jedenfalls auch so aus, dass er das nicht irgendwie noch als lange Trainingseinheit mitnimmt, sondern das sein lässt. Was
ich glaube, der schwebt immer noch auf Wolke 7.
Das glaube ich auch. Ja. Also das wäre jetzt nicht besonders klug eigentlich.
Der Überraschungssieger des Ironman Hamburg.
Genau, für die mit dem Namen nichts anfangen können. Also der ist wahrscheinlich raus. Giulio Molinari, den man auch kennt, steht auf der Startliste. Witzige Geschichte dazu. Vielleicht, ich glaube, ich habe es auch noch rausgesucht, das können wir jetzt einmal gut verbinden. Zur Frage der Woche, warum, wird sich gleich klären. Jemand hat nämlich unter dem Rennbericht oder unter der Renngalerie vom Ironman 73-Sieg von Jan Frodeno jetzt in Polen gefragt, hallo Trimark, mal eine Frage, wann war denn das letzte Rennen von Jan, das er gestartet, bei dem er gestartet ist und nicht gewonnen hat, Ausnahme der in Anführungszeichen Rücken-WM 2017. und dann habe ich mal alles so runtergeschrieben, was mir in den Kopf kam. Ironman 73 Oceanside 2017, das Duell gegen Lionel Sanders, wo er mit dem Platten raus ist. Dann Ironman Lanzarote 2016, Zweiter hinter Jesse Thomas. Cantriathlon 2015 Mitteldistanz, Zweiter hinter besagten Giulio Molinari. Drei dritte Plätze in Frankfurt, Hawaii und bei der Ironman 73 WM in Mont-Tremblant 2014. Dann der zweite Platz in Wiesbaden bei der Ironman 73 WM 2013. und sein DNF bei der 73 WM im gleichen Jahr in Las Vegas mit Achillessehnenproblem.
Verdammt lang her alles.
Verdammt lang her alles und nie außerhalb des Podiums gelandet bei einem Rennen, was er zu Ende gebracht hat.
Ja.
Plus, wie wir ja wissen, mit Platten und so weiter, was dazu kam in Frankfurt und Hawaii.
Da war sein letztes Finish außerhalb des Podiums wahrscheinlich der 6. Platz bei den Olympischen Spielen 2012 in London.
Ja.
Krass.
Könnte gut sein. Ja. Ja.
Ja.
Krass, das ist echt verrückt. Wow. Genau, deswegen Giulio Molinari, auch da ein bekannter Name, einer der wenigen Athleten, die es geschafft haben, Jan Frodeno in einem Rennen, wo er alles gegeben hat, zu schlagen.
Mhm.
Der war auch beim Ironman 73 Gdynia am Start. Da hat er es nicht geschafft, Jan Frodeno zu schlagen, ist Fünfter geworden, steht allerdings auch in Schweden jetzt auf der Startliste eine Woche später, was dafür spricht, dass er das Rennen auch tatsächlich macht, trotz 7 Tage nach einem 73-Rennen ist, dass er noch nicht für Hawaii qualifiziert ist und sicherlich den Anspruch hat, da zu starten.
Ja, vielleicht war das Rennen in Gdynia ja auch nur so ein Aufgalopp.
Genau.
Eine harte Trainingseinheit, das liegt ja auch geografisch jetzt nicht so weit auseinander.
Genau, also das kann gut sein. Wenn dem so ist, ist er sicherlich einer von denen, die jetzt auf den letzten Drücker nochmal einen Hawaii-Slot wollen und auch können. Ja, du hast es gerade angesprochen, aus deutscher Sicht, Boris Stein.
Michael Rehlert stand noch auf der Liste.
Ja,
ursprünglich.
Da haben wir auch hier noch eine Notiz gehabt, haben wir auch vermeldet, die es noch nicht mitbekommen haben. Michael Rehlert, der in St. Moritz trainiert schon seit mehreren Monaten, auch mit der Trainingsgruppe von Brad Sutton zusammen, unter anderem mit Daniela Rief, beim Radtraining mit einem Auto kollidiert und sich das Schlüsselbein gebrochen, sprich die Saison ist gelaufen. Und ja, an der Stelle kann man echt nur gute Besserungen wünschen und sagen, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße.
Ja, mehr ist dem nicht hinzuzufügen.
Ja, genau. Also deswegen aus deutscher Sicht die große Hoffnung sicherlich Boris Stein, aber auch noch zwei andere, die dabei sind, Markus Liebelt und Johannes Moldan. Markus Liebelt, gegen den habe ich ja vor 3 Wochen am Ironman Hamburg Wochenende noch selbst verloren, Zweiter geworden beim Müritz Triathlon. Mitteldistanz hat Markus gewonnen. Ich habe noch kurz mit ihm geredet. Stand ursprünglich nämlich auch für Hamburg auf der Startliste, hat sich dann aber für Schweden entschieden. Und der ist richtig gut drauf. Also was man so mitbekommen hat, was der für Trainingseinheiten gemacht hat, irgendwie noch so 35 Kilometer Läufe, deutlich unter Viererschnitt und das, was er auch jetzt da bei dem lokalen Mini-Wettkampf, also Waren an der Müritz, ist nicht so weit von Rostock entfernt. Markus Liebelt ist Rostocker, also kommt, wo wir gerade bei den Relats waren, aus dem Relat-Lager. Mhm. Kennen sich auch persönlich alle und hat dann erzählt, dass er da natürlich auch Ambitionen hat, gerade auf dem Rad zu schauen, was so geht. Hat ja letztes Jahr beim Ironman Hamburg irgendwie 2 Stunden das Rennen angeführt auf dem Rad und hat mir dann nochmal irgendwie erzählt, dass er da 315 Watt hatte. Weil wir ja, glaube ich, auch im Podcast mal drüber gesprochen haben, mit vor Hamburg, mit Gruppenfahren und so weiter und Ruben Zipunke, der mit 320 Watt langsamer gefahren ist als die besagte Spitzengruppe, in der Markus Liebelt eben drin war, dass man nochmal so ein bisschen Bezug nimmt darauf. Genau, der ist mit dabei, sicherlich so ein bisschen für die Kategorie Geheimfavorit für einen Hawaii-Slot, also wenn da alles gut geht und da mal jemand schwächelt, dann der hat bei 73-Rennen, die gut besetzt waren, schon das Podium gemacht, auch bei Ironman-Rennen, also das sicherlich keine Erwartungshaltung, die man ihm jetzt so auferlegen muss, also sagen, der muss jetzt den Slot holen, aber das ist durchaus drin, würde ich sagen. Genau, und Johannes Moldan, der in Rot gestartet ist, da keinen besonders guten Tag hatte, den man auch so als eher Überbiker kennt, der dann danach meistens Probleme hat, irgendwie noch richtig schnell zu laufen. Das aus deutscher Sicht.
Per van Vlerken, habe ich gehört, soll auch starten.
Per van Vlerken. Wenn du das sagst, ich habe.
Da steht er.
Ja, doch, du hast recht. Ja, genau. Dann haben wir auch noch Per van Vlerken, wenn er es denn jetzt eine Woche nach der Mitteldistanz macht.
Ja, ich habe nämlich heute mit dem Trainer von Boris Stein gesprochen, mit Björn Giesmann. Und der ist guter Dinge, was den Boris betrifft.
Ja, ich glaube, der muss sich auch nicht viel, also sowohl jetzt Trainer als auch Athlet, die müssen sich ja nicht so viel Druck machen. Also bei der langen Leidensgeschichte, die Boris irgendwie hatte und auch so, kann man ja schon fast sagen, kurz, wie er erst wieder im Training ist, ist die Erwartungshaltung ja jetzt nicht so, das muss klappen, weil man alles irgendwie vor den Sand gesetzt hat, sondern ich glaube, der ist einfach froh und glücklich, nachdem das so lange irgendwie alles nicht funktioniert hat und immer wieder nochmal und nochmal, dass er überhaupt wieder gesund ist und Sport machen kann.
Ja.
Und ja, nachdem er ja auch beim Frankfurt City Triathlon jetzt vor 2 Wochen die olympische Distanz gewonnen hat, das sah ja auch richtig gut aus. Warum nicht? Also ich denke mal, er wird da eher so rangehen, wenn es denn nicht klappt, je nachdem wie eng das ist. Klar, wenn er jetzt 10 Sekunden am Slot scheitert, wird er sich schon ärgern. Mhm. Aber ansonsten, so lange keine Langdistanz mehr gemacht, wenn es dann nicht klappt, wird er auch sagen, okay, ich komme dann nächstes Jahr wieder und es ist jetzt cool, wieder dabei zu sein. Also ich glaube nicht, dass er sich damit dann zu lange aufhält. Und wenn es klappt, dann ist es quasi geschenkt. Also dann ist natürlich, würde er das ja, denke ich mal, sei denn, was hat Björn gesagt, er wird das dann wahrscheinlich auch machen. Ne?
Ja, es geht um die Hawaii-Quali, ganz klar. Ja, das ist das Ziel. Ja. Ja. Wie gesagt, so viel zu den Männern. Vielleicht
noch einmal zur internationalen Konkurrenz, weil wir jetzt nur über die Deutschen gesprochen haben. Die ist nämlich, wie schon gesagt, weil es eines der letzten Rennen ist, wo man sich noch qualifizieren kann, sammeln sich da jetzt alle so ein bisschen, die schon auf Hawaii waren, die man auch da eigentlich sehen würde, um nochmal das schaffen zu können irgendwie. Anthony Costes, der in Frankfurt ausgestiegen ist, der in Spanien ausgestiegen ist, steht da mit auf der Liste, steht allerdings auch beim Ironman Mont-Tremblant mit auf der Liste. Also da weiß man nicht so. Igor Amorelli, der auch schon mehrfach auf Hawaii am Start war. Landsmann, also Brasilianer, Landsmann Thiago Venal, der letztes Jahr auf Hawaii, glaube ich, sogar unter den Top 10 gelandet ist. Oder nee, 11. oder 12. Elfter oder 12. glaube ich, geworden. Also auch ein echt guter. Dennis Chevreau, Harry Wiltshire, auch sicherlich Namen, die man kennt. Also da sind noch ein paar Leute dabei, die nicht nur gewinnen wollen, sondern auch in erster Linie dann den Hawaii-Slot wollen. Dementsprechend wird das den Deutschen nicht einfach gemacht. Ganz genau.
Ja, bei den Frauen, wie gesagt, Kopenhagen ein reines Frauenprofirennen. Gibt es auch Frauen bei den Schweden?
Nee, die gleichen sich aus. Deswegen wird das gemacht. Also es wechselt auch immer hin und her. Letztes Jahr war es andersrum. Da gab es nur Profi-Männer in Dänemark und Profi-Frauen in Schweden. Mhm. Die wechseln sich da so ein bisschen ab. Dann können wir vielleicht kurz Kopenhagen abhaken, weil das ist relativ überschaubar. Aus deutscher Sicht entscheidend. Anna Haug wird da sein, weniger um das ganz große Ding zu landen, als auch einfach, also sie muss ja ihren Slot nur bestätigen.
Genau.
Und ich habe auch noch für die Ironman 73 WM-Vorschau, die wir jetzt in der aktuellen Ausgabe, die noch nicht erschienen ist, aber die wir schon abgegeben haben, mit drin ist, einmal auch mit Dan Lorang, ihrem Trainer, gesprochen und der hat gesagt, dass es jetzt erstmal auch nur darum geht, da durchzukommen und damit die Hawaii-Quali zu haben. Also wenn es sein muss, wird da durchgejoggt mit Gehpausen oder sonst irgendwie. Es geht wirklich nur darum, da muss nichts gewonnen werden, da muss nicht auf dem Podium gelandet werden, sondern verletzungsfrei und einfach nur abhaken.
Ausgangslage, die Sieger der letzten 5 Jahre und die Top 3 des letzten Jahres auf Hawaii sind qualifiziert, wenn sie bis zum nächsten Hawaii noch eine Ironman-Langdistanz finishen. Das ist die Mission von Anna Haug, die war Dritte letztes Jahr in Kona und muss eben nur irgendwie ins Ziel kommen, egal wo, und dann hat sie ihren Slot sicher.
Genau.
Und das ist das Ziel. Ja, sie möchte unbedingt nach Hawaii. Und wie gesagt.
Spannend wird es dahinter, dass es wahrscheinlich noch so ein, oder dass es sein könnte, dass es noch einmal so einen Freifahrtschein gibt. Einfach weil, wie schon gesagt, Anna Haug ist qualifiziert, selbst wenn sie gewinnen sollte. Camilla Petersen ist auch schon qualifiziert, steht auch auf der Startliste. Helle Friedrichsen, die man sonst auch als Favoritin für das Rennen insgesamt mit auf dem Schirm gehabt hätte, hat ihre Karriere beendet, weil sie auch unter anderem, weil sie jetzt verletzt ist und einfach kein Comeback mehr machen will, sondern dann gesagt hat, jetzt okay, das war's. Das war auch ein, würde ich sagen, so Social Media technisch ein emotionaler Abschied irgendwie.
Auf jeden Fall.
Viele Leute dann gemeinsame Bilder aus dem Rennen gepostet, viele Veranstalter. Ich hab da extra nochmal für geguckt. Mit 38 Jahren jetzt Karriere beendet, Olympia 2012 dabei gewesen, dann umgestiegen auf die Langstrecken, 8-mal Ironman 73 Rennen gewonnen. 2018 in der Heimat, einer der emotionalsten Erfolge für sie, bei der ITU Langdistanz WM gewonnen, Weltmeisterin geworden. Hat jetzt nach der Verletzung gesagt, das war's und wird mit sich anderen Dingen dementsprechend sie auch nicht dabei. Die beiden oder zwei, die noch einen Slot wollten eigentlich, Kimberly Morrison und Corinne Abraham, haben den Slot jetzt schon vorher beim Ironman Tallinn gelöst. Dementsprechend werden die wahrscheinlich auch nicht starten. Und selbst wenn sie das tun, haben sie auch schon einen Slot. Das heißt eigentlich, jemand, der ihn noch annehmen könnte, wäre Maya Stage-Nielsen oder Sarah Lewis oder mit Startnummer 1 Michel Westerby, was dann eine ganz abgefahrene Geschichte wäre.
Das ist, die ist junge Mutter, aber man kann nicht wirklich von Babypause reden bei dir,
nicht, weil die eigentlich durchtrainiert hat. Ja, die hat durchtrainiert. Die hat ja bis zur 35. Schwangerschaftswoche noch fast 30 Stunden die Woche trainiert. Mhm, also wirklich ganz abgefahren. Mhm. Ja, also da ist nicht ganz klar, das konnte man so ein bisschen rauslesen aus ihren Posts irgendwie, selbst wenn das klappen sollte, ist sie sich nicht sicher, ob sie das machen sollte. Sie wird jedenfalls so oder so auf Hawaii sein, irgendwie für Sponsorentermine und so. Wenn sie eh schon da ist, die Flüge gebucht sind und ja, sie das schaffen sollte. Also von daher, das wird aus der Perspektive ein bisschen spannend, weil einige nicht da sind, die sonst mit um Slot mitgeredet hätten, mhm, und andere dann jetzt dementsprechend aus den Gründen gar nicht. Genau, das zu dem Rennen.
Ja, keine weiteren deutschen Profifrauen außer Anne Haug?
Genau, ja.
Ja.
Haben wir noch ein Rennen und vielleicht vorher, um das einmal zu ergänzen, wo wir gerade bei Karriereenden waren, gab es gestern oder vorgestern noch eine Info. Paul Reitmeier, Österreicher, hat seine Karriere auch beendet. Relativ junger Vater noch und hat ja dann gesagt, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gemerkt, wie schwierig das ist, jetzt mit zunehmendem Alter auch und Regeneration und allem, was dazugehört und den Aufgaben, dass er jetzt auch einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchte und auch da echt Reaktionen aus allen Lagern, sag ich mal, mit Profiathleten, ganz viele Fans, Sponsoren, Veranstalter, genau. Jemand, dem der Name vielleicht nicht sagt, 2015 Ironman 73 Italien gewonnen, in den letzten 3 Jahren dreimal auf dem 73 Podium und mehrfacher Staatsmeister, heißt das ja in Österreich, Sprintdistanz, Kurzdistanz, also auch jemand, der da immer weit vorn mit dabei war.
Mhm.
Genau.
Ja, aber wir haben noch dieses andere große Ironman-Rennen, wo es, was ja auch sehr interessant ist, weil ja ein Publikumsliebling.
Zwei. Ja, Lionel Sanders und Sarah True.
Ja.
Genau, die beiden großen Namen, wo man...
Die beiden tragischen Gestalten des Sommers.
Ja, wirklich, muss man ja echt so sagen.
Ja?
Das ist, und man, also normalerweise dürfte da eigentlich nicht schief gehen. Da ist es wirklich, die bekommen um den Gesamtsieg vielleicht noch Konkurrenz. Also Lionel Sanders ist letztes Jahr ja in Mont-Tremblant, das war ja sein Testwettkampf vor Hawaii, obwohl er ihn nicht hätte machen müssen. Und ist da ja Zweiter geworden. Das war ja jetzt rückblickend so ein bisschen der Anfang vom Ende. Danach hat er sich ja dann in solche Aktionen gestürzt mit dem Ironman-Testtag, den er noch im Training gemacht hat. Mit einem Trainingstag 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren auf dieser 1-Meilen-Runde immer im Kreis gefahren und dann 25 Kilometer mit einem Trainingspartner noch gelaufen im Training und dementsprechend underperformed hat er ja dann auch auf Hawaii, wo sich alle nicht sicher waren, okay, ist das jetzt das, was ihn definitiv zum Weltmeister machen wird oder wie Sebastian Kiele dann gesagt hat, bei Breakfast with Bob vor dem Rennen in der Rennwoche, vielleicht hat er sich damit auch selbst geschlagen. Mhm, im Endeffekt hat er sich ja selbst geschlagen damit. Mhm. Genau, und letztes Jahr das Rennen schon gewonnen hat sein Landsmann Cody Beals, der dementsprechend auch schon qualifiziert ist. Das heißt, selbst wenn er wieder gewinnen würde, wäre der Slot für Lionel Sanders da. Und ja, der Einzige, der da noch mitmischen könnte, wäre dann Anthony Kostas, wenn er nicht in Schweden an den Start geht. Mhm. Und auch da muss man ja sagen, Lionel Sanders deutlich stärker einzuschätzen. Er hat ja jetzt gestern noch ein YouTube-Video gepostet von seinem Wald- und Wiesentriathlon um die Ecke. Sein erstes Rennen dieses Jahr. War so eine Mischung aus Sprint und olympischer Distanz, so ein Zwischenformat, 32 oder 34 Kilometer Radfahren und irgendwie 4 Meilen Laufen, also 6,4 Kilometer. Ja, da hat er dann einen Preis gegeben, hat er natürlich gewonnen, also es war wirklich eine ganz, ganz kleine Veranstaltung. Ja, und so ein bisschen noch seine Gedanken geteilt, also ja, ist für ihn halt jetzt, fühlt sich so ein bisschen wieder auch wie, muss ich so ein bisschen an Julia Geier denken, was sie mir im Interview vor Hamburg erzählt hat. So ein bisschen, auch wenn es nicht ganz so lang her ist, das letzte lange Distanz für ihn war Hawaii. Trotzdem wie so ein Rookie, ne? Ein Jahr oder ja, fast ein Jahr keine Langdistanz gemacht, 8 Monate kein Rennen. Das ist schon eine lange Zeit.
Also er hat einen Ermüdungsbruch in der Hüfte, glaube ich, wie Jan Frodeno.
Gleiche Verletzung wie Jan Frodeno und ja. Ben Hoffman auch.
Ja, ja, ja. Also scheint eine Sollbruchstelle bei Profi-Triathleten zu sein.
Ja, und Johann Ackermann auch.
Oh, wei. Ja, und seit wann läuft er wieder?
Der läuft jetzt wieder seit, es müssten so 6 Wochen sein.
Ja, ich fand das jetzt enorm kurz von der Ankündigung, ich laufe wieder bis jetzt hole ich mir die Hawaii-Quali. Also ja, steh auf, Männchen, wenn es klappt.
7, 8 Wochen gewesen sein. Mhm. Aber plus die Wochen davor, die er auch schon wieder auf dem Rad saß. Das war ja so dieses, okay, ich habe jetzt die Erlaubnis, ich darf 220 Watt fahren, irgendwann waren es dann wieder 300 und irgendwann dann wieder auf dem Rad voll belasten und kurze Zeit später dann wieder laufen und auch seine Laufanfänge waren ja, er hat das ja behutsam aufgebaut, so mit einer Minute laufen, einer Minute gehen auf dem Laufband und also das hat er schon alles irgendwie, was er da geteilt hat, Sinn und Zweck und er hat sich da auch sehr strikt an alles gehalten, was ihm da die Ärzte gesagt haben, also das ist glaube ich unbedenklich und auch da war jetzt aus diesem Testwettkampf oder die letzte harte Trainingseinheit 7 Tage davor, da hat er so gesagt, dass das Schönste ist eigentlich zu merken, dass es wieder geht und dieses Gefühl, überhaupt wieder gesund zu sein und was machen zu können. Und ich glaube, mit der Einstellung geht er da auch so ein bisschen ran. Und wie schon gesagt, wenn er das Ding durchbringt, gibt es da eigentlich niemanden. Mhm. Also wir reden hier von Lionel Sanders. Das ja. ist
also ich hoffe mal aus patriotischer Sicht, dass Anne Haug in Kopenhagen ins Ziel kommt. Ich hoffe, dass Boris Stein es in Schweden packt. Aber ich hoffe genauso sehr, dass Lionel Sanders mit dabei ist, weil er einfach dieses ganze Thema Hawaii so unheimlich bereichert hat in den letzten Jahren. Ja. Das wäre einfach toll, den wieder dabei zu haben.
Ja, also das denke ich auch. Und wenn der danach noch ein paar Wochen Zeit hat, und Schwimmen ging ja zwischendurch, auch wenn er da pausieren musste, ganz gut. Wenn der ein gutes Schwimmen erwischt, dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir den auf Hawaii zumindest auf dem Rad auch noch irgendwann, wenn er dann auffährt, vorne mit dabei sehen. Also das ist ja jemand, der würde dann eventuell auch noch eine Rolle spielen. Also klar, das ist jetzt keiner der Favoriten für dieses Jahr, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass da die ganze Szene und Community irgendwie will, dass dieser Name natürlich mit dabei ist. Und er auch selbst, er macht ja auch, das muss man ja wirklich sagen, immer großartige Videos und alles, was dazu gehört. Und es wäre natürlich auch cool, wenn wir da aus Hawaii was irgendwie von ihm kriegen würden, weil das einfach generell ein sehr unterhaltsamer Typ ist.
Ja.
Und genau bei den Frauen, Sarah True, und das ist eine ähnliche Ausgangslage. Also Meredith Kessler und Carrie Lester sind dabei, sind aber beide schon qualifiziert. Und dementsprechend muss man da auch sagen. Ja,
Sarah True kann eigentlich nur das passieren, was Lionel Sanders letztes Jahr passiert ist. Sie kann sich nur selber schlagen.
Ja.
Also das ist, ich möchte nicht in ihre Haut stecken und in ihrem Kopf, ja, in diesem Jahr zweimal auf der Laufstrecke in Spitzenposition kollabiert, völlig weg gewesen. Ja.
Ja, also ich glaube auch, dass es, wie gesagt, sie müsste ja nicht mal, wenn da irgendeine von ihren Konkurrenten vorbeifährt, sie muss ja nicht mal mitgehen. Sie muss ja nicht mal was riskieren. Mhm. Also dann, ich glaube, das würde sie auch so unterschreiben, lieber Dritte werden und Hawaii-Quali als Platz 1 zu riskieren und dann mit Ach und Krach ins Ziel kommen und auch noch irgendwie mit Problemen, sondern einfach schauen, dass man das da irgendwie halbwegs durchkriegt. Und ich glaube, das wird Lionel Sanders auch machen. Also der wird nicht der wird nicht 100% geben, der wird versuchen, mit dem geringstmöglichen Aufwand die Hawaii-Quali zu holen. Mhm. Und das wäre dann auch das, glaube ich, was da am intelligentesten wäre. Auch im Hinblick darauf, dass sie natürlich beide ihr bestes Rennen im Jahr noch machen wollen.
Ja.
Also,
ja.
Das,
und es sind nur noch ziemlich exakt 2 Monate bis Hawaii. Ja. Also genau. It's that time of year again. Ja. Wir sind auch schon ganz heiß.
Ja. Ja.
Am Freitag sitzen wir hier zusammen und planen ganz viele Dinge rund um Kona. Und sind wir gespannt, mit wem wir planen können. Ob mit Sarah True und Lionel Sanders und einem 19. Deutschen.
Ja, schön wär's.
Ja. Ja. So viel zu den Rennen, die da kommen am Wochenende. Wo wir gerade schon beim Thema Hawaii sind, ein paar Kleinigkeiten am Rande. Wie gesagt, wir haben euch schon eingeladen, meldet euch an für das Hoala Swim, natürlich auch für den Path Run, ja, 2 Tage hintereinander. Samstags 3,8 Kilometer schwimmen, 3,86 um genau zu sein. Und am Sonntag der Path Run, 5 Kilometer und 10 Kilometer auf Teilen, nein, eigentlich auf der Original Ironman Strecke verkürzt natürlich. Ja, das heißt, es geht den Ali Drive runter und wieder hoch. Man bekommt ein gutes Gefühl dafür, dass eine Küstenstraße nicht unbedingt flach sein muss. Mhm. Ja. Du weißt es. Simon hat im letzten Jahr beides gemacht. Ja. Das heißt, ein Lauf unter erschwerten Bedingungen, weil ihn beim Schwimmen die Feuerquallen gebissen haben. Ja. Wir sehen uns alle da draußen. Ansonsten ist Hawaii so ein bisschen touristisch ärmer in diesem Jahr. Es gibt keine aktive glühende Lava, was man positiv und negativ sehen kann. Der große Ausbruch des letzten Jahres ist komplett erloschen mit einigen Spätfolgen. Teile des Vulkannationalparks sind noch gesperrt. Das Museum ist geschlossen, weil es einzustürzen droht, weil der Krater, der da dran grenzt, sich eben vergrößert hat. Und was momentan ein ganz heißes Thema auf Hawaii ist, ist der Mauna Kea. Viele Triathleten und Betreuer und Journalisten, die auf Hawaii waren, kennen das. Observatorien auf 4300 Metern Höhe. Das war immer so ein Pflichttrip eigentlich, wenn man da war. Und das ist momentan nicht möglich, weil die Straße gesperrt ist. Eigentlich sollte sie gesperrt sein, weil man dort oben ein neues Superteleskop, ein 30-Meter-Teleskop bauen wollte. Und die Straße sollte gesperrt werden, damit eben die Schwertransporte da ungestört von Touristen hochfahren können. Dann haben sich aber die Einheimischen gesagt, nö, wir wollen kein neues Observatorium auf unserem heiligen Berg. Wir sperren die Straße, damit die Schwertransporte nicht hochkommen. Ja, und so ist es momentan so ein Hin und Her mit gegenseitigen Beschuldigungen, mit Verhaftungen, mit viel Diplomatie. Ja, da geht es eben auch darum, dass eben diese Organisationen, die hinter diesen Teleskopen stecken, auch viel Geld in die Bildung hawaiianischer Jugendlicher stecken und so. Und das sieht so aus, als wenn sich das noch eine ganze Weile hinziehen wird. Momentan ist es schon 4 Wochen der Fall, dass da eben die Straße blockiert wird. Da gibt es so ein Camp von Ureinwohnern und auch vielen Fürsprechern, die jetzt nicht eben hawaiianischen Ursprungs sind. Also ja, da geht's heiß her.
Ja, wenn das jetzt wirklich anhalten sollte, dann ist es natürlich extrem schade für die Leute, die das zum ersten Mal auf Hawaii sind und vielleicht auch zum einzigen Mal auf Hawaii sind.
Ja, also ich gehe davon aus, dass diese Sperre auf jeden Fall noch bis in Oktober reinziehen wird, weil sobald die Ureinwohner und die Hawaiianer das aufmachen werden, werden die Schwertransporte rollen und man wird da oben bauen und man will da keine Touristen und keinen Staub und gar nichts. Also ich denke mal, Mauna Kea ist für dieses Jahr gestrichen. Der Mauna Loa ist ja noch da, aber laut Thomas Hellriegel darf man den ja nicht mit dem Auto hochfahren, den muss man mit dem Rad hochfahren. 3300 Höhenmeter am Stück. Haben wir auch noch nicht gemacht, Simon. So viel Zeit haben wir nicht in der Woche.
Ich wollte gerade sagen, ja, finde ich schon ausreichend. Ja.
Von Hilo aus, also Thomas wartet auch gerne oben, fängt da an zu frieren. Ja, also das ist so ein neuer Pflichttrip für die, die nicht starten im Programm von unserem Reisepartner Hannes Hawaii Tours.
Jetzt hast du mir auch eine dumme Idee gebracht.
Ja. Ne? Und er wird auch jedes Jahr schwieriger, weil der Mauna Loa bläht sich auf. Ja, also das ist immer noch weiter in der Status. Da wurde vor kurzem die Flug- und die Vulkanwarnstufe angehoben. Und es heißt in den offiziellen Berichten der Vulkanologen, dass ein Ausbruch nicht unbedingt stattfindet, aber wahrscheinlicher wird. Ja, und der letzte Ausbruch ist schon sehr, sehr lange her, wenn man auf die jüngere Geschichte des Mauna Loa schaut. Und eigentlich ist der nächste Ausbruch überfällig. Und dann ist halt die Frage, auf welcher Seite. Wenn es auf der Hilo-Seite ist, ist der Ironman relativ unbeeindruckt davon. Wenn es auf der Kona-Seite ist und sich da Lavamassen den Berg abbewegen, kann das auch Auswirkungen auf das Rennen haben. Auf Kailua Kona wohl nicht, weil da ist immer noch der Hualalai dazwischen. Da wird nichts passieren, aber es tut sich wieder ein bisschen was aus vulkanologischer Sicht. Ja, so viel zum Thema Hawaii. Ab demnächst dann vor Ort.
Genau, wo wir bei Hawaii sind, gibt auch noch ein paar andere große und offensichtlich auch beliebte Rennen. Beispielsweise Ironman Frankfurt, Klagenfurt und Challenge Rot.
Alles und ausgebucht.
Genau. Hat uns jetzt die Info oder alle anderen die Info diese Woche erreicht, alle Veranstaltungen ausverkauft,
ja.
Schon für nächstes Jahr.
Es gibt noch Plätze für Hamburg, es wird ja eh ein ganz, ganz heißer Triathlon-Sommer. Es geht los am 21. Juni Ironman Hamburg, eine Woche später geht es nach Frankfurt, eine Woche später nach Roth und eine Woche später zurück nach Hamburg für die ITU-Kurzdistanz. Welchen Wert auch sie immer haben wird dann als letztes WTS-Rennen wahrscheinlich vor den Olympischen Spielen. Muss man sehen, aber 4 Wochen enden hintereinander die 4 wichtigsten Rennen im Lande, das wird heiß.
Ja.
Und wie gesagt, für Hamburg gibt es noch Startplätze. Simon, wollen wir?
Ich weiß ja schon, was dein Plan eigentlich ist, von daher äußere ich mich da jetzt nicht zu. Okay. Ich will nicht, nein.
Okay. Ja, also es war mal wieder heiß. Ein paar Freunde von mir haben sich inspiriert gefühlt. Ganz lustig, der eine wollte unbedingt nach Roth, war im Urlaub und dachte, das klappt niemals. Und der hat seinen Slot bekommen. Ja, also er ist am Start. Ein anderer Freund, der wollte eigentlich nächstes Jahr nicht nach Roth. aber hat gedacht, ich gucke mir das Anmeldeformular mal an und gucke mir das mal an. Und jetzt hat er einen Platz bekommen, hat er gar nicht mit gerechnet und muss seine erste Langdistanz ein Jahr eher machen als geplant.
Vom Angucken hat er einen Platz bekommen.
Genau.
Vom Angucken des Formulars.
Genau. All in, würde ich sagen.
Ganz, ne? ganz komisch eingebaut irgendwie, dass wenn du da 2 Minuten drauf bleibst, füllen sich die Felder von alleine mit den hinterlegten Daten und es wird abgeschickt.
Ja, Mike und Mika, ich wünsche euch viel Glück nächstes Wochenende in Immenstadt in Allgäu, wo wir vorhin schon waren.
Ja.
Ja. Ansonsten, wer Startalternativen sucht fürs nächste Jahr, es gibt neue Rennen.
Ja.
Und zwar in Westfriesland, was sich relativ deutsch anhört, aber das Friesland geht in Deutschland nur bis Ostfriesland. Daran schließt sich nach Westen Westfriesland an. Und das zieht sich bis Amsterdam. Und kurz vor Amsterdam liegt, wie heißt der Ort?
Liegt der Ironman 73 Westfriesland.
Liegt der Ironman 73 Westfriesland zwischen Amsterdam und Eiselmeer. Ja. Eine wunderbar flache Strecke. Ich glaube, es ist das erste 73-Rennen in den Niederlanden. Nicht weit von Almere entfernt. Da geht es also im nächsten Jahr im Juni auf die 73-Distanz. Und auch Challenge hat ein weiteres Rennen verkündet in Bled in Slowenien.
Genau, ja, am 17. Mai. Also wäre eine schöne Alternative vielleicht für einen europäischen Saisonstart, entweder insgesamt oder als erste Mitteldistanz oder so. Mhm. Wirklich sehr schöne Bilder.
Ja,
also wer da schon auf der Startseite irgendwie ist mit dem See und den Bergen im Hintergrund, das ist wirklich ein Rennen, wenn man, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man da zufällig auf das Anmeldeformular kommt und da die Bilder angezeigt bekommt, dann juckt es einen, glaube ich, echt in den Fingern, sich da direkt anzumelden.
Ja, also da gibt es immer mal wieder was Neues und wir halten euch auch zukünftig darüber auf dem Laufenden. Dann gab es noch ein bisschen Gerumpel in der Szene. Es ging mal wieder um das Thema Doping. Ja, also in letzter Zeit war ja ein bisschen viel los. Es gab zwei internationale ITU-Age-Gruppe, die gesperrt wurden. Was so langsam durchgesickert ist. Dann gab es diesen spektakulären Fall in Österreich. Ja. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ja, zweimal innerhalb weniger Wochen mit EPO in der Wettkampfkontrolle aufgeflogen, muss man ja sagen. Und relativ lapidar damit umgegangen. Und dann gibt es jetzt einen etwas anders gelagerten Fall noch. Ein Triathlet, der schon 2 Jahre lang gesperrt ist und das auch noch ist. Gesperrt bis zum 16.09. ist bei einem Triathlon gestartet, der nicht genehmigt ist. Und darüber reden sich jetzt die Leute die Köpfe heiß.
Ja, genau. Hat das Rennen gewonnen sogar.
Hat das Rennen sogar gewonnen. Und die DTU ist machtlos, weil das Rennen ja nicht genehmigt ist. Was soll man dazu sagen? Ne, da kann man eigentlich nur sprachlos sein und entsetzt sein.
Ja, es ist echt schwierig. Also aus allen Perspektiven, also sowohl als Veranstalter-Sicht, der ja schon das Problem hat, aus irgendwelchen Gründen die Veranstaltung als nicht genehmigt austragen zu müssen.
In dem Zusammenhang, das ist nochmal ein Riesenfass, was wir auch nochmal aufmachen müssen, das ganze Thema Köln-Triathlon. Ja. Riesenveranstaltung, in diesem Jahr hat der Veranstalter keine Genehmigung des Verbandes. Der Verband droht mit Wettkampfsperren aller Athleten, die da trotzdem starten. Das Fass machen wir jetzt heute nicht auf, aber...
Nee, also wir haben ja auch schon, haben schon gesagt, dann müssten wir uns ja, um da wirklich auch drüber sprechen zu können, sich vielleicht
mit sehr vielen Leuten sprechen jetzt.
Ja, die eine oder andere Seite auch anhören und andere zu Wort kommen lassen. Und das führt dann sicherlich auch zu mehr, als wenn wir jetzt nur darüber spekulieren.
Ja, wir haben viele Zuschriften dazu bekommen. Genau. Wir sind da dran, aber das Fass ist wirklich sehr groß.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, gesperrt wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln, noch bis 16.09. startet bei einem Rennen, was nicht genehmigt ist, gewinnt das.
Letztes Jahr auch schon.
Letztes Jahr auch schon. Okay, das ist mir jetzt neu.
Ne? Ja. Also deswegen, das ist ja auch so zweimal hintereinander, also einfach auch direkt, ja, die Sperre ignoriert, ne? Also,
ja.
So.
Klaue ich beim Aldi und hab da Hausverbot, gehe ich zum Lidl.
Ja, so ein bisschen, ja. Das ist ein guter Vergleich. Ich weiß nicht, also ich glaube, da müsste man mal gucken, wie die Richtlinien bei der NADA irgendwie sind, ob das dann auch einfach nicht für... ob die quasi machtlos sind bei nicht genehmigten Veranstaltungen. Aber ansonsten kann es ja nicht sein, dass, ich meine, da wird ja bewusst eine Sperre ausgesprochen und ob jetzt irgendwie Genehmigung oder nicht. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn jemand eine Veranstaltung dann auch noch Wobei, muss man da eine Unterscheidung machen? Ist es schlimmer, weil er gewinnt? Ist es, ja klar, er nimmt jemand anderem quasi mehr oder weniger in seiner Sperre auch noch, nicht nur durch die Tatsache, dass er gedopt hat, sondern in der gesperrten Zeit sogar noch die Möglichkeit weg, vielleicht mal irgendein Rennen zu gewinnen. Ob das jetzt um irgendwas geht und um einen Titel oder nicht, ist ja eigentlich völlig egal, aber irgendwie versetze ich mal in den Zweitplatzierten rein.
Ja, ja, ja.
Das ist halt.
Ja. Ich befürchte so ein bisschen, dass das so ein bisschen gesetzloses Land da ist. Ja. Mhm. Es gab ähnliche Fälle. Ich erinnere mich damals an Nina Kraft, Hawaii als erste durchs Ziel gelaufen, dann auch wegen Epo-Dopings aufgeflogen, gesperrt worden, ist in anderen Sportarten gestartet während ihrer Sperre. Schwieriges Thema, ne? Schwieriges Thema. Ne? Lance Armstrong wollte oder ist auch im Triathlon gestartet, wo er im Radsport nicht starten durfte, zeitgleich.
Also, Ironman 70.3 Hawaii mal gewonnen.
Genau, ja. Also ja, ganz, 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 ganz. Letztendlich zwingt ja kein Veranstalter die Athleten zu starten, die tun das ja selber und ich glaube, da findet relativ wenig Reflexion statt.
Ja, aber ich meine, das ist doch die Frage. Musst du oder darfst du, oder andersrum gefragt, musst du davon ausgehen, dass derjenige durch die Sperre sofort lernt und selbst sagt, ich halte mich da dran? Oder musst du halt selbst die Initiative ergreifen und sagen, wir sorgen halt dafür, dass die Sprache, die Strafe, die wir aussprechen, auch eingehalten wird? Weil das ist ja auch so ein bisschen das, was die Leute kritisieren. Also das ist ja, wie du gerade so sagst, du kannst einem Verbrecher, der ein Verbrechen begeht, der bestraft wird, da kannst du nicht davon ausgehen, dass er bestraft wird und auf einmal ist er ein anderer Mensch.
Ja.
So, manchmal wird das vielleicht der Fall sein, aber sicherlich nicht immer. Aber deswegen gibt es ja die Instanzen, die darüber zu urteilen haben und die das auch beeinflussen können. Und das findet halt hier ja nicht statt. Und das ist ja auch der große Diskussionspunkt, wie dann der Umgang damit überhaupt ist. Also mal ganz davon abgesehen, irgendwie mit den Testverfahren, welche Möglichkeiten und wie und wann und wie oft getestet wird, das ist ja alles jetzt in der Diskussion außen vor, sondern einfach, wenn der Fall total klar ist, nämlich da ist jemand am Start, der nicht an den Start gehen darf und der hat letztes Jahr schon gewonnen und der gewinnt dieses Jahr wieder und der ignoriert das ganz offensichtlich und ihm selbst ist es egal. Was kann man machen, was muss man machen, was soll man machen? Und da ist ja einfach gerade so die allgemeine Meinung, dass es dass da unzureichend gehandelt wird. Und das kann ich aus der Perspektive total verstehen. Also
völlig.
Wie gesagt,
völlig.
Auch aus allen Perspektiven. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Veranstalter, das wirft ein schlechtes Licht auf die NADA, auf den Verband, den es betrifft. Ja, und auch für so eine Veranstaltung generell. Wenn du da, wie gesagt, du bist Zweiter, Dritter oder Vierter und für dich ist das vielleicht was total Großes, mal überhaupt in deinem Leben auf dem Podest zu kommen und dann wirst du Vierter oder so und dann weißt du, unter welchen Umständen. Und dann fühlst du dich halt auch, dann ist es halt kein toller Sonntag mehr gewesen, wo du richtig abgeliefert hast, sondern dann gehst du nach Hause und ärgerst dich. Und das wird immer der Wettkampf sein, wo du dann irgendwie ums Podium beschissen wirst. Also auf einer ganz kleinen Ebene und das führt ja bis hoch zu den Diskussionen, die wir schon hatten von Olympiamedaillen, die per Post verschickt werden, 4 Jahre später. So, ne? Also deswegen, das fängt im Kleinen an und wird dann auch immer größer.
Ja, schwierig. Schwierig. Ein Thema, was wir nicht abschließend beurteilen können, aber wir verstehen zumindest die Verärgerung, die in der Szene darüber herrscht. Ja? Selbstverständlich verstehen wir die, weil das ist eigentlich ein No-Go, was da passiert.
Ja,
schauen wir mal. Wir haben noch
so ein paar Ankündigungen.
Ein paar Ankündigungen, genau. Du hast schon erwähnt, unsere Ausgabe 173 ist einen Tag eher als sonst in unserem Turnus in Druck gegangen, weil es im Süden mal wieder irgendeinen Feiertag gibt, von dem wir hier noch nie gehört haben im Laufe der Woche. Ach, die sind auch im Vorteil, wenn sie die Übertragung aus Tokio gucken wollen. Die können auch schlafen. ja, von daher sind wir im Druck mit ganz vielen spannenden Themen. Ein großer Leckerbissen und ein Highlight sicher der Norseman-Bericht vom deutschen Starter Max Rauer. Nils hat ihn begleitet. Allen Widrigkeiten zum Trotz, muss man sagen, ja, weil das ist auch nicht ein Rennen, wo man sich gemütlich auf sein Motorrad schwingt und das Ganze ist nach ein paar Stunden vorbei. Das war voller körperlicher, geistiger und Schlafentzugseinsatz, den Nils da geleistet hat. Ja, sehr schöne Story geworden mit sehr emotionalen Bildern. Dazu natürlich die große Vorschau auf den Showdown in Nizza, ja, bei der 70.3 WM. Und ein Interview mit Immo Simmons, die man hierzulande eigentlich noch kaum kennt, kaum wahrgenommen hat, aber die ein ganz heißes Eisen im Feuer für die nächsten Jahre ist.
Genau, auch dadurch, dass sie halt erst 26 Jahre alt ist und doch schon jetzt in den letzten Jahren auch ziemlich erfolgreiche Rennen schon gezeigt hat und noch eine lange Karriere vor sich. Langdistanzdebüt gegeben in Frankfurt.
Ja.
Und ja, da kommt da auch wahrscheinlich noch einiges.
Ja, ne? Ansonsten wo wir gerade schon bei Leckerbissen im Veranstaltungskalender waren. Wir haben 9 kleine Rennen, gar nicht so kleine Rennen, sondern 9 Rennen klein porträtiert, die mal eine Reise wert sind. Da geht es also quer durch alle Welt.
Ja.
Ja, echte Leckerbissen habt ihr da rausgefunden. Ja, und die Ausgabe wird ab diesem Mittwoch, sprich ab dem 14. In unseren Apps findbar im Apple Apple Store, ne? Im Apple Store und bei Google Play, sowas richtig. da wird es die Ausgabe geben. Ansonsten sollten die ersten Abonnenten sie am Montag im Briefkasten haben und am Mittwoch ist sie dann an 3.500 Verkaufsstellen im Lande auffindbar. Und ja, du hast noch was vorbereitet. Wir haben es schon angekündigt, das große Interview mit Andreas Rählert, einen Tag nach seinem Ausstieg beim Ironman Hamburg.
Genau, die erste Folge Triathlon Talk in Bewegtbild.
Ja.
Zusätzlich. Wir werden das Ganze auch noch als Podcast anbieten. Aber genau, wir waren mit Andreas unterwegs. Eine Stunde 15 ungefähr. Sind gerade in den letzten Zügen, das zu bearbeiten. Das erscheint dann auf YouTube diese Woche, wenn alles jetzt so läuft wie geplant. Wir sind da eigentlich, wie gesagt, gerade schon fast vor dem Abschluss. Und das wird, glaube ich, eine sehr spannende und auch war eine sehr offene Unterhaltung, die ich da mit Andi geführt habe, zu ganz vielen verschiedenen Themen, zu seiner Karriere, zu seinen zukünftigen Zielen. Für alle, die sich jetzt immer fragen, wann hört er denn mal auf? Das habe ich ihn auch gefragt und also sehr, sehr vielseitig auch und sehr tiefgründige Antworten, die er auch da geliefert hat, auch was zur Sportförderung generell, den Stellenwert von Sport in der Gesellschaft im Vergleich von Deutschland und anderen Nationen, also was ist da auch nochmal thematisiert worden. Genau, kommt diese Woche und ja, denke ich, eine ganz interessante Sache geworden.
Mhm. Ja, dann sind wir schon bei unseren Rubriken. Die Frage der Woche haben wir schon beantwortet. Der Kommentar der Woche, der war
ja,
kurz und lustig.
Ja, der kommt von Markus Burkhardt. Den kennen vielleicht die Leute, die im Radsport ein bisschen unterwegs sind. Das ist ein Fahrer von Bora Hansgrohe. Dementsprechend Markus Burkhardt und Jan Frodeno haben den gleichen Trainer, nämlich Dan Lorang. Und Jan Frodeno hat gestern ein Kurzvideo gepostet auf Instagram, wie man eigentlich nur ihn sieht mit seinem Gesicht und ein bisschen vom Oberkörper, wie er auf der Rolle fährt und verzerrte Gesichtsausdrücke macht und leidet und hat auch noch Blut am Ohr von der Laktatabnahme und also hat alle, die dann wirklich im roten Bereich unterwegs sind, stellvertretend dafür. Und Markus Burkhardt hat darunter kommentiert, bildest du Laktat? Mit 3 Fragezeichen. Ich dachte, bei dir gibt es nur mentale Erschöpfung. Und dementsprechend ich frage mich ja bei sowas immer, wenn man da mal reingucken könnte mit so einer Laktatabnahme, bei welchen Intensität, das würde mich ja immer nochmal interessieren.
Ja.
Aber ich muss damit vorlieb nehmen, dass ich dann manchmal von seinem Trainingspartner die Strava-Aktivitäten einsehen kann.
Ja.
Schließt sich der Kreis wieder.
Auch nicht schön. Und der Kreis schließt sich auch zur Einheit der Woche, weil die hat auch mit wenig Laktatbildung und viel mentaler Erschöpfung zu tun. Ey, das war jetzt eine Überleitung, Simon.
Das war grandios und es ist wirklich das Abgefahrenste von einem Triathleten oder von einem Profi-Triathleten, was ich jetzt in den letzten Jahren gesehen und gehört habe. Wir hatten jetzt nämlich, das kann ich ja schon mal verraten, in der aktuellen Ausgabe, wir haben ja die Rubrik Panorama und da ist unter anderem auch die Geburtstagsfahrt von Cameron Wolf drin. Der ist ja mit seinem guten Freund und Radsportprofi Richie Port an seinem 36. Geburtstag hat er Everesting gemacht. Sprich, er ist, ich weiß gar nicht, wo sie unterwegs waren, in welcher Trainingsdestination, aber 9-mal einen Anstieg gefahren, einen Berg hoch mit gut 1000 Höhenmeter, hatten dann über 9000 Höhenmeter, also deswegen Mount Everest, ne, Höhenmeter, Everesting, waren 14 Stunden unterwegs. Und da dachte ich schon, okay, das war abgefahren.
Aber halt
mit Pausen und so, und dann haben dann noch Bilder vom Kofferraum, wo sie dann literweise und Mars und Snickers und alles, also sehr unterhaltsam, kann man sich nochmal bei Strava oder Instagram angucken. Und dann kommt vorgestern Joe Skipper und nimmt ernsthaft an den britischen nationalen Meisterschaften im 12-Stunden-Zeitfahren teil. Und 12-Stunden-Zeitfahren heißt in dem Fall 12 Stunden durchfahren.
Mhm.
12 Stunden durchfahren. Morgens von 7.30 Uhr bis abends um 19.30 Uhr.
Ich glaube, das habe ich mal mit der Bahn gemacht.
Und rausgekommen sind in 12 Stunden 523 Kilometer. Und noch ein paar zerquetschte, 550 Meter, 2695 Höhenmeter. So, und jetzt 12 Stunden lang durchgefahren, Zeitfahrposition, mit 294 Watt.
Das ist krass.
Das ist, also mir fehlen wirklich die Worte. Das ist echt, also wenn sein Powermeter da ansatzweise stimmt und das kommt echt hin, weil er ist ein 43,6er Schnitt gefahren, 12 Stunden lang.
Das ist noch krasser. Also wer es jetzt noch richtig braucht, das nur mit einem 137er Durchschnittspuls.
Genau, ja. Also da sieht man schon, das ist halt, das ist, also ja, oberes G1 für ihn, ne?
Ja,
also das
ja.
ist, das kann der im Fettstoffbereich wegdrücken.
Und das mit einer 85er Trittfrequenz. Allein die 85er Trittfrequenz, die halte ich nur eine Stunde.
Es ist wirklich so abgefahren. Also wenn man sich das mal vor Augen führt und wenn man auch noch sieht, die Bilder auf seinen Kanälen, was für eine Position der da gefahren ist, 12 Stunden lang.
Mhm.
Also das sieht echt so aus, als wenn er quasi von seiner Komfort-Triathlon-Position nochmal nur fürs Zeitfahren das irgendwie radikaler gestaltet hat. Also das zu halten so lang und so, also mit so einer hohen Leistung.
Das ist der umgekehrte Wurfweg. Ja, ja, weil auch das in der Ausgabe 173, du hast lange drüber geschrieben, ja. Kommt nächste Woche, da hat man Cameron Wurf eben ein bisschen
komfortabler hingesetzt.
Und
nicht mehr den Schwerpunkt auf Aerodynamik gelegt.
Genau, damit er auf Hawaii eben auch stark laufen kann.
Genau, vielleicht als Stichwort dazu, weil das, denke ich, auch für viele auch so eher Nerd-Thema ist, habe ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, war in Kooperation mit GBiomeist und Stubbs und da war eben der Aufhänger, dass Cameron Wolf mit seiner Radleistung aus dem letzten Jahr nicht zufrieden war, trotz Rekord.
Trotz Streckenrekord.
Ja, und das liegt daran, dass sie ihn nach Hawaii 2017 aerodynamischer aufs Rad im Windtunnel gesetzt haben.
Mhm.
Und man dann festgestellt hat, weil er selbst auch gesagt hat, okay, stimmt irgendwas nicht, fühlt sich nicht so gut an, ich bin eigentlich enttäuscht von meiner Leistung. Dann wurde rausgefunden, okay, er sitzt zwar aerodynamischer, aber seine Kraftübertragung leidet und alle biomechanischen Maßstäbe, die man da hat, sind eigentlich ja schlechter geworden, auch wenn sein CDA-Wert sich leicht verbessert hat, und dann haben sie quasi einen Rückschritt gemacht und haben dadurch mehr erreicht. Also im Endeffekt sind sie sogar noch aerodynamischer geworden, was aber dadurch erst zustande kam, dass sie das Hauptaugenmerk auf Biomechanik gelegt haben. Alles mit Daten tatsächlich, man sieht da wirklich die Kraftverteilung auf seinen Pads, auf dem Sattel, die Druckverhältnisse und so. Ja, sehr transparent mit umgegangen, kann man dann alles sehen in dem Artikel, auch im nächsten Magazin. Genau, aber das von Joe Skipper hier war jetzt wirklich, also ich bin so sprachlos, das ist wirklich abgefahren.
Unglaublich, das ist echt, passiert nicht alle Tage, muss man sagen.
Nee.
Ja, ja, auf diese Einheit hat uns hingewiesen Simone Ines Lackerbauer als fleißige Podcast-Hörerin, die hat uns auf diese Einheit hingewiesen.
Das habe ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich.
Simon hat es auch gefunden, unabhängig davon, aber das als kleiner Aufruf, wenn ihr irgendwas habt, Kommentar der Woche, eine Frage der Woche beantworten wir immer, wenn euch irgendeine Einheit auffällt, vielleicht auch eine, die ihr selber gemacht habt, wo ihr sagt, das ist die Einheit der Woche, die Simon und Frank im Podcast mal vorstellen sollen.
Warum nicht?
Ja, schreibt uns immer gerne, kommentiert unter dort auch immer, wo ihr den Podcast hört, das geht auf ziemlich vielen Portalen, Podcast, Plattformen und so weiter, auf YouTube, oder schreibt uns einfach, damit sind wir für diese Woche am Ende.
Genau.
Nächste Woche hören wir uns wieder. Hören wir uns wieder? Du bist da. Ich bin da.
Ja.
Nächste Woche, gleicher Tag, gleiche Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt uns treu. Wir hören voneinander.
Genau. Bis dann. Ciao.
Danke, Simon. Ciao, ciao.